Diese Folge wird euch präsentiert von der Fahrradversicherung BIGMO. Denn wir alle wissen, wer sein Rad liebt, der schiebt und versichert ist. BIGMO bietet euch flexible und jederzeit kündbare Versicherungspolicen, mit denen ihr eure Fahrräder, aber auch Equipment und Zubehör gegen Stürze, Diebstähle und Unfälle, auch auf Reisen, versichern könnt. Das Beste für Radsportgeschädigte wie mich, die gleich mehrere Fahrräder in der Bude stehen haben, auf jedes zusätzlich im Haushalt versicherte Rad gibt es 50% Rabatt. Falls ihr Interesse an einer Fahrradversicherung habt, dann schaut gerne mal auf bigmo.com vorbei und nutzt beim Bezahlen den Code RTW26, um 10% auf eure Police zu sparen. BIGMO, das ist BIGMO. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
Herzlich willkommen zur zweiten Tour de France Folge Radio RTW und einem kleinen Tourrückblick am Ruhetag. Im Zielsprint auf Etappe 3 lässt Pogacar die Konkurrenz deutlicher stehen, als Quinn Simmons seinen Hufeisen bart und fährt zum ersten Mal für diese Tour in Gelb. Auf Etappe 4 zeigt Mats Pedersen sämtlichen Schlüsseldiensten dieser Welt, dass die gute alte Brechstange immer noch ihre Daseinsberechtigung hat und fährt nach seinem Etappensieg ins grüne Trikot. Doch die eigentliche Überraschung passiert einige Plätze weiter hinten und kommt von einigen Kilometern weiter nördlich. Thorstein Tran macht dem Erling Haaland, ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und darf ins gelbe Trikot schlüpfen und macht die Tour für Uno X 1A. Anschließend schlägt sich Olaf Kol beim großen Karpfenangeln der Sprint-Elite auf Etappe 5 am besten, obwohl Max Kanter mit seiner Leistung selbst Florian Nass die Stimmbänder trocken gefegt hat. Machen wir weiter mit Etappe 6, auf der Tadej Pogacar aus dem Tourmalet spannende Tourmalseen macht und die Gesamtwertung seitdem mit 2 Minuten 42 Vorsprung auf Jonas Vingegaard anführt. Auf Etappe 7 und 8 führt Tim Merlier aus der Deckung und gefühlt von Position 50 einen Doppelschlag in die Magengrube der Konkurrenz durch und zeigt, wer die Radhosen im Kampf um den Sprintthron anhat. Beendet wird die erste Tourwoche mit einem Finale Furioso. Mehr hin und her gibt es sonst nur auf dem Truth Social Account von Donald Trump. Mathieu van der Poel gewinnt Etappe 9 und lässt mich dementsprechend mit einem breiten Grinsen in diese Folge starten. Hier ist Radio RTW mit mir, Richard Weinsheimer,
Tobias Knaup
und Max Walscheid. Richard, du bist sehr, sehr mutig, dass du Truth Social in dein Intro eingebaut hast. Das ist so nach Drive-Thru. So das ungefähr nächstschwierigste
Wort
in Deutschland.
Die Leute wissen ja spätestens nach meinem Lightwide-Video, dass ich halt in Sachen englischer Pronunciation einfach ein absoluter Experte bin. Und dementsprechend traue ich mich natürlich auch an die großen Brocken dran. Das ist klar. Jungens, wie ist es euch? Tour de France ist in eurem Leben final angekommen? Wie sieht's aus?
Tour de France ist für mich körperlich schon vorbei, aber ich konzentriere mich jetzt aufs Gucken. Ich habe gar nicht so viel gesehen. Ich war immer froh, wenn ich zu Hause vom Radfahren selbst war und noch live die Etappe verfolgen konnte.
Ja, ich habe auf jeden Fall viel konsumiert. Muss man ja auch im Bilde bleiben. Alleine für uns hier. Aber dann auch zum Beispiel für den kleinen ARD-Ausflug, für den Livestream, den ich da gemacht habe. Da möchte man sich ja nicht die Blöße geben, über irgendwas nicht informiert zu sein. Aber abgesehen davon macht es mir natürlich auch Spaß, das zu verfolgen. Insofern bin ich, glaube ich, schon sehr gut im Bilde. Und es gibt ja jetzt auch inzwischen wirklich diverse Möglichkeiten zu verfolgen. Ich finde es auch ganz geil, dass die ARD diesen radioähnlichen Kommentar eingeführt hat. Habt ihr da mal reingehört?
Ja, habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Und zwar, ich fahre meistens mit Kopfhörern trainieren, muss man sagen, auch wenn ich lange unterwegs bin. Und da bin ich lange Zeit dazu übergegangen, mir einfach die jeweilige Etappe, die gerade lief, einfach im Video anzumachen. Und dann quasi den Kommentar von Carsten Miegels und Co. Dann einfach quasi als Podcast im Ohr laufen zu lassen, weil immer wenn was Spannendes passiert ist, habe ich dann schnell angehalten und mir das einfach auf dem Handy dann angeguckt.
Ich jetzt auch ganz ehrlicherweise mal vorwegnehmen, ist für mich auch vielleicht die bessere Lösung.
Wie meinst du? Ach so, dass man einfach den originalen Kommentar dann als...
Ja, weil ich meine, also ganz kurz im Hintergrund, so die ARD, die hat jetzt, wer das nicht kennt, eine Zusatzoption sozusagen aufgemacht, bei der im Wesentlichen Moritz Casalet und Holger Gerska, die auch bekannt sind aus dem Tourfunk-Podcast, eine Live-Version kommentieren, die so ein bisschen Radio-Fußball-Bundesliga-Vibes hat und wo dann zwischendurch dann auch immer mal wieder Musik läuft.
Haben eure Väter früher SWR1 Stadion gehört in meinem Outro?
Ja klar,
das fand ich auch richtig geil.
Das ist auch bis heute richtig geil.
Ja.
Also so Radiokommentatoren, die haben es halt richtig drauf, ne? Weil das ist schon so die Königsdisziplin, würde ich jetzt mal so behaupten.
Radio.
Ja, und da muss ich jetzt
Ohr,
auch sagen, so.
Kopf. Ja. Das ist so ähnlich wie die Ricola-Werbung oder Seidenbacher.
Ja, die sind auch auf jeden Fall im Ohr geblieben. Ja, was wolltest du sagen, Max, zu der Qualität des Audio-Streams?
Nee, ich finde halt, dass, also, mich interessiert halt das pure Renngeschehen.
Ja, ja.
Und deshalb reicht mir eigentlich komplett die Audiospur von einem guten Kommentatoren-Duo, Trio, wie auch immer.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob man diesen Zusatzaufwand dann braucht. Also mir wird es halt reichen, wenn man rein von der Datenmenge her einfach nur den Audio-Stream hätte, dass man dann auch in schlechten Trainings-Internet-Regionen sozusagen das gestreamt bekommt.
War das gerade etwa ein Sparvorschlag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Maximilian Walscheid? Schützt eure GZ-Beiträge?
Ja, ich glaube, da wäre sogar allen dran gelegen, weil ich habe mir das mal so, ich habe da mal überschlagen im Kopf. Muss ich den Fabian Wegmann eigentlich mal persönlich fragen. Und zwar, die haben ja erstmal auch die Transfers zwischen den Etappen, ne? Mhm. Dann fährt der Fabian ja regelmäßig auch noch Fahrrad. Mhm. Dann muss er jetzt in der Audiospur, bevor die TV-Übertragung für ihn beginnt, muss er sich auch schon äußern. Dann kommt für ihn die TV-Übertragung und anschließend nochmal der Podcast. Also der Mann, der hat jetzt aktuell schon lange Tage.
Der hat richtig lange Tage. Übrigens,
ich glaube, wenn man da jetzt die Audiospur cancelt, wäre ihm recht.
Ich glaube auch, das wäre ihm recht. Aber wisst ihr, was ich mich immer frage, wenn ich Tour auf der ARD gucke? Warum ich übrigens auf der ARD gucke, da muss ich gleich auch noch zukommen. Aber erstmal habe ich mich gefragt, ey, Florian Nass, ne? Der Mann ist ja für mich absolute Kultlegende. Der Typ, ohne Scheiß, ich glaube, der kommentiert ja Handball, ne? Ab und an mal noch ein Fußballspiel. Und ich glaube, ansonsten lebt er ganzjährig mit seinem Camper in den französischen Alpen, weil der kennt jede Kreuzung, jede einzelne Straße. Also, das ist wirklich so peak deutscher Kommentar. Weil wirklich, ich sag dir, wenn du den aussetzen würdest.
Der kommentiert auch in Birkenstocks oder Sandalen und weißen Socken, oder?
Hundertprozentig. Und wenn du den dann aussetzen würdest.
Was sagt ihr? Spricht Florian das Französisch?
Ja, 100 Pro. Aber der spricht so mit so einem, der spricht mit so einem etwas zu starken französisch, gewollt französischen Akzent. Also der würde zum Beispiel Truth Social auch so richtig mit perfektem TH aussprechen, glaube ich.
Ja, ich stelle mir den so vor, wie er mit seinem hessischen Gude aus die Bäckerei kommt.
Gude, ey, gib mir mal da Croissant rüber, gell?
Deux croissants, s'il vous plaît. Ja. Nee, s'il te plaît, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Oh Gott.
Ja, das macht nichts, Max. Das wäre. Ich glaube, s'il vous plaît ist schon in Ordnung. Und meine andere, was ich auch noch sagen wollte zu der Übertragung ist, dass ich gucke, wenn es auf der ARD möglich ist, immer gerne auf der ARD, obwohl ich natürlich hier so Carsten Miegels habe ich auch damals in meiner Abiturdanksagung sogar erwähnt, weil er mir die Schulzeit versüßt hat. Aber
ich muss ganz kurz einhaken, ist auf der ARD, ist das jetzt so ein Mediensprech?
Weiß ich
nicht.
Wie man
in der Gastronomie Restaurant sagt, oder?
Habe ich das jetzt gerade gesehen? Mir ist egal, auf, in, über, drunter.
Ja, guckst auf jeden Fall auf der ARD. Ja, genau. Nee, ich wollte nur fragen, vielleicht bin ich da in dem Mediengame nicht so drin.
Nee, ich gucke da auf meine ARD, gucke ich mir das herrlich an. Ja. Und das liegt daran, ist euch das mal aufgefallen, wenn man bei Discovery Plus das guckt, ne? Also Max stellt mir ja da dankenswerterweise immer noch seinen Account. Und da muss man sich aber erstmal durch so eine Vielzahl von ganz komischen Sendungen durchklicken. Von Sex im Baum bis Promis bumsen unter Palmen über die Survival-Profis, Naked Survival. Also da wird viel.
Ja, aber während Tour, musst du fairerweise sagen, ist das immer das Erste, was man anklicken kann.
Ja, aber ich finde diese Sendungen, die auf Discovery, ich glaube, das guckt doch kein Mensch. Das sind so weirde Sendungen. Ihr müsst da mal drauf achten. Klickt euch da mal durch.
Ja, ich weiß, was du meinst. Gesehen, ja. Wenn man alte Etappen oder alte Rennen nochmal nachschauen will, dann musst du dich da durchklicken und dann wird dir das volle Bankett von Discovery Plus angeboten und was da dabei ist. Das interessiert
den. Das sind noch ein paar Ferkelsendungen.
Das sind noch richtige Ferkelsendungen. Also Haaland Johannessens und die Walscheids, die würden sich darüber freuen, über diese.
Ja, ist echt so. Das ist ein perfekter Satz. Das sind echt richtige Ferkel-Sendungen. Stichwort Ferkel. Habt ihr mitbekommen, dass Thorstein Tran im gelben Trikot so eine Freundin-Suchaktion gestartet hat?
Mhm. Ja, fand ich sehr witzig, ja.
Fand ich auch. Ich fand's vor allem witzig, als er dann mit gebrochener Rippe und so raus war und dann sein Zimmerkollege dann sozusagen so einen geupdateten Aufruf gemacht hat, dass die neue Freundin auch in der Lage sein müsste, stark genug zu sein, um den Rollstuhl zu schieben und sowas.
Also und sie darf Humor. Nicht witzig sein.
Darf nicht witzig sein, weil er so einen Schmerzen beim Lachen hat. Also auf jeden Fall gut.
Das habe ich nicht mehr gesehen. Mit wem ist er im Zimmer? Mit einem von den Johannessens, oder?
Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe den Namen schon wieder vergessen. Mal.
Aber ich muss auch sagen, so Norweger oder Skandinavier generell, ich finde die in Interviews, die sind immer so sehr selbstbewusst witzig eigentlich.
Komplett. Also ich muss auch sagen...
So durch die Bank weg.
Ich muss auch sagen, ich vergesse immer den Namen, weil ich einfach ein Amateur bin. Hier der dänische Anders Mielke. das ist einfach für mich die neue Generation, das ist der beste On-Field-Reporter, den es einfach gibt. Weil der ist der Einzige, der spontan halt in der Lage ist, mit den Profis in Interaktion zu treten und halt einfach witzige Interviews. Und ich glaube, dass die Profis sich auch gerne von dem interviewen lassen, weil man halt weiß, ja, okay, da kommt ja halt auch mal eine andere. Wurdest du mal von dem interviewt, Max? Ja, stimmt. Doch, bei deinem Rage Bait, beim Giro, oder?
Ja, genau. Rage Bait, ja. Der ist ja auch in manchen Sachen so moderatorentechnisch, war der auch auf jeden Fall auch mit unserem Team involviert, zum Beispiel mit der Doku, die auch über Mats lief bei Eurosport, über diese Klassiker-Doku.
Ist das das Ferkel-Programm?
Nee, da war er, ich glaube, dauerhaft angezogen. Auf jeden Fall war Anders Mielke dann dieses Jahr bei uns bei den Klassikern auch im Hotel und dann hat er dann, als er angekommen ist, hat er sich direkt zu uns Fahrern an den Tisch gesetzt und da muss man wirklich sagen, das ist, ich würde fast sagen, die einzige Ausnahme, dass irgendjemand, der im journalistischen Bereich arbeitet, das machen kann.
Mhm. Ja, wenn du das geschafft hast, dann bist du auf jeden Fall akzeptiert. Ich glaube, das ist eigentlich das Beste, was hier passieren kann.
Aber der macht auch einen Podcast mit einem Teamkollegen von dir, oder?
Genau, ja. Also die, genau, den Matthias Norsgaard, mit dem ist er auch gut befreundet und natürlich dann mit Mats und alleine dann durch die Credibility, dann ist dann auch okay, so für alle anderen.
Aber ich finde, das ist ja auch eine neue Art von Journalismus, die da immer mehr aufkommt. Also dieses, dass es quasi weggeht von so Journalisten, die halt ganz klassische journalistische Arbeit machen und auch immer irgendwelche kritischen Fragen und sowas stellen, hin zu so Leuten wie Tommy Schmidt, die quasi eigentlich als Fans, meiner Meinung nach brauchst beides, weil man kann jetzt auch nicht immer nur, also wenn es irgendwas Kritisches oder so zu berichten gibt, dann brauchst du natürlich Journalisten, total. Das ist klar. Aber so dieses für diese Moderationen vor Ort und sowas, ist es halt super gut, dass du jemanden hast, der einfach cool mit vielen Leuten aus dem Peloton ist. Das macht die Berichterstattung deutlich besser.
Ja, total.
Ja, meine Frage zu Thorstein Tranwart, hättet ihr als Profilfoto bei Tinder ein Bild im gelben Trikot gemacht? Oder ab welche Position macht man das Foto mit dem gelben Trikot, habe ich mich gefragt.
Das ist auf jeden Fall eine gute Sport-Soforthilfe für Thorstein.
Ja.
Können wir dann Rechnung direkt an ihn stellen. Also ich meine, du willst ja auch Leute ansprechen, die sich mit Radsport nicht auskennen.
Ja.
Und ich würde jetzt mal sagen, wenn dir die Bedeutung des gelben Trikots nicht klar ist, dann sieht das nicht so geil aus.
Finde ich nämlich auch. Du siehst ja auch, also man hat ja jetzt auch nicht Zeit, sich nur die Haare zu machen und so. Auf dem Podium da im gelben Trikot.
Ich glaube, es kommt auch stark auf den Ort drauf an. Also ich kenne das aus dem Bekanntenkreis. Also das Problematik mit Partnersuche und dann Tinder und dann war die Person auf Mallorca und dann hat die mir so paar Screenshots geschickt von anderen Radfahrern und wenn du da einfach so random so ein gelbes Trikot anhast, dann denkst du ja halt nicht direkt, das ist ein Vollprofi, sondern ist halt einfach ein Hobbyrennen.
Aber die Frage ist ja, also Thorstein hat ja jetzt schon im Radsportzirkus, kennt den jetzt aktuell jeder, würde ich sagen. Also er hatte schon eine enorme Popularität natürlich. Das heißt, wenn er jetzt mit einem Bild im gelben Trikot arbeitet, dann kann es natürlich auch sein, dass da Leute es nur auf seinen Fame, seinen aktuellen abgesehen haben. Deswegen hätte ich persönlich das gelbe Trikot rausgelassen und lieber mal so, weißt du, so zwei, drei kleine Side-Notes. Weißt du, weil wenn dich dann jemand erkennt, dann denken die sich natürlich, oh, das ist ja aber ein Humble-Typ. Der macht ja gar nicht hier mit seinem gelben Trikot, sondern der zeigt sich hier noch ehrlich beim Fischfang oder was die da sonst oben in Norwegen machen.
Definitiv. Aber ich überlege gerade, das war doch dieses Jahr schon mal, dass irgendjemand so eine Aktion gemacht hat, oder? Bei wem war das
also
denn noch?
Also der Thorstein-Trenn kann sich ja auch im roten Trikot ablichten lassen. Hat er ja auch schon getragen.
Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, Max, ob das schon
doch,
irgendjemand...
Doch. Es gab noch irgendeinen Fahrer, bei dem die das gemacht haben.
Ja, wird die neue.
Ja, komme ich leider nicht drauf. Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Ich glaube, wir haben da sogar drüber geredet.
Ja, kann gut sein. Aber wir werden auch nicht jünger, ne? Da kommt die Vergesslichkeit natürlich immer mehr zum Tragen. Was war bis jetzt eure Lieblingsetappe? Wo ihr jetzt direkt so sagt, boah, das fand ich bis jetzt die geilste Etappe. Also für mich gibt es da eigentlich nur zwei Antworten, aber ich bin mal gespannt, was ihr sagt.
Die Ausreißergruppen. Also die Ausreißertage. Also.
Ja, also die Mats Petersen und die Mathieu van der Poel-Etappe.
Ja. 100 Pro.
Ja, ich fand nach wie vor, also haben wir ja schon drüber geredet, insofern scheidet das ein bisschen aus, aber ich fand das Teamzeitfahren halt wirklich richtig geil, weil auch so die erste Etappe und dann hat man natürlich auch noch ein bisschen so dieses, die Tour geht los, Aufregungsgefühl, so uiuiui, wie wird sich das jetzt alles so entfalten. Aber ansonsten, ja, die Grobe und Mats fand ich auch gut. Die Etappe am Die 9. Etappe, also wir nehmen hier am Ruhetag montags morgens auf. Die 9. Etappe, die Van der Poel gewinnt, fand ich auch extrem spektakulär.
Ja, also ich finde generell, dass diese Etappen, wo so Fahrertypen, wo so mehrere Fahrertypen dann einfach gewinnen können, ne? Wo halt einfach mal ein super bergfester Fahrer durchkommen kann oder so ein krass bergfester Allrounder wie jetzt Van der Poel oder auch Pedersen. Das ist von der Spannung her meistens, wenn du dann so 4, 5 Jungs im Finale hast, das ist, finde ich, also reißt mich persönlich am meisten mit. Was ich bei Mats Pedersen, welche Etappe hat er nochmal gewonnen? Die 4., glaube ich, war es. So ultra faszinierend fand, ist, wie viel besser der dann einfach im Sprint war als der Rest der Gruppe. Also überlegt euch, das war ja, das ist ja so.
Und das Gleiche kannst du ja auch bei den normalen Sprintetappen von Merlier sagen, oder?
Ja, das ist richtig, aber trotzdem fand ich, dass Merlier fährt ja trotzdem auch alle, also der schont sich ja quasi bis zu diesem Sprint und dann kommt alles da drauf an. Da können wir auch noch gleich drüber reden, ist natürlich auch krass. Aber bei Pedersen musst du dir halt überlegen, dass er an dem letzten Berg wird er halt fast abgehangen und würde ich auch sagen, Saf hat halt schon den ganzen Tag mehr als alle anderen in der Gruppe. Und für gewöhnlich, kannst du ja auch mal berichten, Max, ist es ja so, dass die Sprintqualität schon darunter leidet. Aber ich habe das Gefühl, dass der Typ halt, das hat man ja auch schon bei 1-gegen-1 Sprints gegen Van der Poel zum Beispiel bei Gent-Wevelgem oder so vor 2 Jahren gesehen. Das ist halt völlig verrückt. Der fährt ja dann auch, der geht ja gar nicht auf Nummer sicher. Der fährt ja gerne einfach einen 350-Meter-Sprint, der Typ.
Ja, voll, ja. Also ich meine, das Finale von der Etappe war ja auch so, dass Vaquelin in die Kurve nochmal reingestochen ist. Und Mats ist dann besser durch die Kurve durchgefahren als Vaquelin und hat dann auch absolut keine Gefangenen gemacht, sondern genau wie du gesagt hast, sofort angetreten und durchgezogen. Und ich muss ehrlich sagen, als ich es live verfolgt habe und parallel auf die Randmarkierung geguckt habe und den Moment, wo er angetreten hat, dachte ich, ach du Scheiße, das ist ja noch voll weit, ne?
Mhm. Aber es war halt auch sofort keiner mehr im Windschatten, ne?
Ja, ja, genau. Also die Lücke, die war ja riesig. Also der hat ja alle anderen dastehen lassen, wie hier unser Lieblingstorpe, der gegen U17-Fahrer sprintet. Mhm.
Ganz klar.
Ja, also das fand ich ultra beeindruckend, den Etappensieg. Ich glaube, die Etappe danach war dann direkt die, wo Pogacar die Tour dann vermeintlich erstmal beendet hat, oder?
Nee, da war nochmal
Olaf Koy dazwischen.
Tran war ja 2 Tage in Gelb. Da war er nochmal, oder nicht?
Koy hat dann gewonnen,
ja.
Genau.
Ja, doch, dann hat Olaf Koy gewonnen.
Und dann kam die Tourmalet-Etappe.
Ich glaube, ich will es jetzt nicht outcallen, aber das hätte Max Kanter gewinnen müssen, den Sprint gegen Koy. Ich glaube, das war die Chance seines Lebens.
Ja, aber was heißt gewinnen müssen? Ich meine, bei allem Respekt, Max, super Typ und fährt auch offensichtlich eine sehr, sehr starke Tour de France, aber Koy war ja einfach 3 Längen besser.
Natürlich, aber ich dachte mir so, okay, dieser Leadout von Astana und alles war so perfekt. Ich dachte wirklich, ich hab's geguckt und dachte mir so, ey, der wird doch jetzt nicht. Also ich war wirklich so, ey, der wird doch jetzt nicht. Und es war so, dass ich wirklich, also Max Kanter ist ein Jahr jünger als ich. Und sind damals in der U23 auch ein paar Rennen zusammengefahren. Und der war halt in der U23 ein richtig krasser Sprinter. Also hat auch Lavenir-Etappen und so gewonnen. Und man muss ja sagen, bis zu seinem Etappensieg letztes Jahr, dieses Jahr.
Bei Paris-Nizza.
Genau, bei Paris-Nizza hat er jetzt im Vergleich zu seinen Erfolgen in den Nachwuchsklassen nie so richtig daran anknüpfen können. Also natürlich ein Top-Sprinter, Top-Sportler, aber jetzt kein absoluter Siegsprinter. Und mit diesem Etappensieg bei Paris-Nizza dieses Jahr hat er sich schon mal so ein bisschen auf die Karte gepackt und trotzdem wäre ja ein Etappensieg von Max Kanter, wenn du das vorher jemanden irgendwie, also das wäre schon eine geile Story gewesen einfach.
Ja, total, ja. Ich glaube, bei der Tour ist halt immer so dieses Phänomen. Also ich würde jetzt sagen, nach den aktuellen Sprintetappen sind die drei Top-Sieg-Aspiranten in absteigender Reihenfolge Merlier, Koy und Gemay. Oder Gemay und Koy fast so auf einer Höhe, würde ich sagen. Und man hat ja oft den Effekt, dass alle irgendwie vorne sind, aber ein oder zwei jetzt von dem Trio verpassen es, aber der dritte ist dann halt doch da.
Ja.
Und deshalb dieser Moment, dass alle nicht da sind, das ist halt schon schwierig herzustellen.
Ja, und das war
aber
ja.
Aber trotzdem auch dieses kurvige Finale, da muss man auch wirklich sagen, durch die super Arbeit von Astana, kann man dann da doch andere Teams echt krass in Bedrängnis bringen, wenn die es halt nicht so gut machen.
Ja. Also, ich meine, klar, eigentlich muss man ja sagen, dass Quickstep die Sprints jetzt gar nicht mal so geil vorbereitet, aber Merlier, Tobi, du hast gerade eben schon angedacht, den bockt das halt auch einfach überhaupt nicht. Ne?
Aber Quickstep hat auch, wenn ich richtig informiert bin, Bert van Leerberge verloren. Also der ist schon, eigentlich bei der ersten richtigen Sprint-Etappe ist der raus und der ist ja, wenn man Radsport ein bisschen länger verfolgt, so immer der letzte Mann gewesen, oder?
Genau, ja.
Von daher.
Also van Leerberge und Merlier auch ein bisschen so ein kongeniales Duo. Wobei van Leerberge insofern, ohne da jetzt was wegnehmen zu wollen, einen easy Job hatte, als dass Merlier ihm halt bedingungslos hinterhergefahren ist und wie der Richard eben sagte, so, das bockt den halt auch nicht, wenn er den mal bei Position 10 statt 6 absetzt, weil dann fährt er halt einfach 5 Meter früher los.
Aber das ist, also ich finde, dass die Sprints von dem Typen, also es lässt den Rest halt schon so ein bisschen aussehen wie so zweitklassige Sprinter, ne? Und du musst dir da mal überlegen, wer da, guck mal, Van der Poel fährt ja vorne das Ding für Philipsen zweimal an. Und alle an, also das ganze Feld zieht sich in der einer Reihe und der Typ fährt halt schon richtig schnell an. Und wie viel Geschwindigkeitsüberschuss hat Merlier da? Was sind das?
Und also vor allem, du musst ja auch noch bedenken, bei der zweiten Etappe, die er gewonnen hat, ich meine, klar hat er dann durch diese, also um das nochmal kurz abzubilden, der Fahrer von Cofidis, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer das war, hat eine Lücke aufgehen lassen an Position 6, 7, 8 so ungefähr. Mhm. Und dann mussten Gemay und Merlier einfach schon zu einem Zeitpunkt losfahren, der halt saumäßig früh war. Und dann macht Merlier es natürlich sau clever, dass er sich hinter der Gruppe ansaugt und dann voll mit Geschwindigkeitsüberschuss dann vorbeifliegt. Aber trotzdem, das war alles noch in einem Beschleunigungsmoment. Und jeder, der schon mal ein Radrennen gefahren ist aus einer Kurve raus, der weiß halt, wie heftig dieser Beschleunigungsmoment ist. Ja. Und von dem Kurvenbeschleunigungsmoment direkt in den Sprint überzugehen, das ist so hart und der lässt das so einfach aussehen. Also man denkt sich, wenn der einen Sprint gewinnt, denkt man sich so, ja, warum macht das denn nicht jeder so?
Mhm. Ich hab zwei mögliche Erklärungen auch dafür oder wie mir das vorkommt. Einmal U15-Rennen, einer fährt mit, der halt irgendwie biologisch schon 2-3 Jahre älter ist und halt einfach viel, viel weiter und halt viel mehr Druck hat. Oder die anderen haben halt gefühlt eine kleine Übersetzung und Merlier darf mit einer größeren Übersetzung fahren. So sieht das aus. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Also, aber das ist ja nicht so. Das sind ja die weltbesten Sprinter, die da gerade von Mathieu van der Poel, einer der weltbesten Radfahrer, den Sprint angefahren bekommen. Also wenn du da die Nase in den Wind reinhältst, dann ist das schon absolute Weltklasse und darüber gibt's, keine Ahnung, nur noch Außerirdische. Und der Typ kommt von hinten angefahren, als ob das nichts wäre.
In Anbetracht dieser Tatsache würde ich übrigens an Alpecins Stelle, bin ich mal gespannt, wie ihr das seht, die Sprintanfahrt umstellen. Mhm. Weil meiner Meinung nach ist es so, dass Van der Poel halt zu stark ist und und Philipsen halt nicht in der Lage ist, halt nochmal einen Kick darüber zu geben, sondern halt einfach quasi das nur noch ins... Also ich finde, dass Van der Poel setzt ihn ja beim ersten Sprint bei 250 Meter to go raus, was ja eigentlich ganz gut ist. Aber wenn du halt vorher schon 500 Meter oder 450 Meter hinter Van der Poel fährst, dann ist es nicht zu weit. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn Van der Poel dir den Sprint anknallt, dann muss er dich ja eigentlich so wie beim zweiten Mal bei 150 to go raussetzen, weil du diesen Kick gar nicht mehr hast. Also da müsste man halt mal überlegen, ob die nicht lieber so eine Zustechtaktik irgendwie fahren, dass Van der Poel quasi erst 300 vor Ziel hinter den anderen Anfahrern rauslanciert und dann Philipsen quasi ein bisschen mehr Momentum gibt. Magst du als Sprint-Spezialist absoluter Bullshit, was ich hier rede, oder könnte man das mal probieren?
Ich habe auch überlegt, nachdem ich die beiden Leadouts von Van der Poel gesehen habe, ob sich das vielleicht auch generell jetzt nicht speziell wegen Van der Poel, sondern einfach insgesamt ändert, dass vielleicht so eine Sprintzugformation in Zukunft anders gefahren wird, dass man zwischen dem eigentlich finalen Leadout, jetzt in dem Fall Van der Poel, und dem Sprinter erst bei Philips noch so eine Art Platzhalter einbaut, der halt gut genug ist, das Tempo zu halten und im Prinzip nur dazu dient, Windschatten zu spenden, weil das ist halt so hart, an der zweiten Position schon so schnell zu fahren, dass man da teilweise aus dem Windschatten nicht mehr rausfahren kann, weil ich meine, wenn man sich auch die Geschwindigkeiten anguckt, es gab auch so eine Velon-Überblendung mit Gemay und, oder ich weiß nicht, zwischen Coy und Merlier oder was, genau bei der Etappe, die wir gerade länger besprochen haben. Also, wenn da die Geschwindigkeiten halt so Richtung 80 km/h gehen in einem flachen Sprint, das ist halt so heftig, was du an Position 2 an Watt treten musst, dass das, also dieses Konzept, einen Sprint von vorne anzufahren, das wird bei richtigen Flach-Highspeed-Sprints ohne Kurve und alles im Vorfeld immer schwieriger umzusetzen sein.
Ja, und in Anbetracht dieser
Tatsache...
Und
selbst das war ja schon, sorry, letzter Punkt, ja. Selbst das war ja schon eine Etappe, wo 400 Meter vor Ziel oder 500 die letzte Kurve war. Ja. Also es war ja noch nicht mal so, dass 3 Kilometer geradeaus ging. Aber ich hatte den Effekt auch zum Beispiel selber letztes Jahr. Da bin ich einen Guangxi-Sprint gefahren und bin dann im Endeffekt da Sechster geworden oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr genau. Und mein Team hat mir den Sprint wirklich... Wir haben eine Etappe getroffen und das war lehrbuchmäßig vorbereitet. Und ich bin halt bei 250 losgefahren und ich hatte schon so viel Leistung vorher produziert, dass Manier dann einfach von Position 6, 7 losgefahren ist. Und der hat halt die ganze Zeit im Windschatten in Anführungsstrichen gechillt und konnte dann halt voll reinhalten. Und ich hatte schon Laktat 12 beim Antritt.
Ja, und unter dem, in Anbetracht dieser Tatsache finde ich die Merlier-Taktik vielleicht dann auch gar nicht so dumm, weil Max hat es gerade eben beschrieben. Es geht nämlich bei Merlier, der ist halt auch richtig krass da drin, dieses Ansaugmomentum herzustellen. Weil die Sprints, die der gewinnt, die gewinnt er ja häufig in der gleichen Manier. Nämlich, dass er häufig von so weit hinten kommt und häufig genau im richtigen Moment diesen Antritt findet, mit dem er dann mit richtig Tempoüberschuss vorbeifliegt. Also vielleicht ist auch einfach das sein Geheimnis.
Weil, ja, aber es ist auch einfach niemand im Finale so begnadet wie der, zu entscheiden, wann es jetzt wert ist, die eine Pedalumdrehung noch zu machen und wann nicht.
Ja.
Weil der weiß halt ganz genau, so vor der Kurve, die zwei Positionen, die sollte ich jetzt eher noch machen oder die sollte ich eher nicht machen. Und da gibt's viele andere Fahrer, die ein sehr gutes Gespür haben, weil sonst wären die da vorne nicht im Finale, aber eben nicht so ein gutes wie er. Weil ich finde, man sieht das auch an dem Zwischensprint, gerade bei der zweiten Etappe, die er gewonnen hat, der geht bei dem Zwischensprint nicht mal aus dem Sattel.
Ja, ja.
Der fährt den Zwischensprint mit maximal 80%, während sich vorne Kanta und Pedersen gegenseitig dermaßen die Zähne ziehen, dass sie da halt definitiv schon mal einen Schuss liegen lassen.
Ja.
Und Merlier weiß dann halt auch einfach so abgezockt von sich selber, ja gut, für mich ist das okay, bei dem Zwischensprint hier Vierter, Fünfter zu werden. Das macht auch mental nichts mit mir, weil im Finale nehme ich die dann halt im Zweifel Volley. Und das ist auch so eine Einstellungssache, die muss man erstmal haben, weil jeder Sprinter kennt das, dass du so einen Zwischensprint fährst und da kannst du Profi sein, wie du willst und immer sagen, ja, Zwischensprint, was ganz anderes als Finale, dies, das. Aber es ist halt trotzdem scheiße, wenn da 5 Leute an dir vorbeifahren.
Ja, ist ein guter, ja, ist ein interessanter Punkt. Also was das quasi so im Kopf mit dir macht, wenn du dir dann die anderen nicht schlägst und dann auf die Ziellinie fährst, hast du vielleicht dann doch im Hinterkopf. Aber ich finde es auch vor allem vor dem Hintergrund interessant, als dass Merlier ja leistungstechnisch, glaube ich, einer der schlechtesten Sprinter am Start ist. Also,
von der Sprintpower her.
Doch, nicht von der Sprintpower her, sondern von der generellen Schwellenleistung und so.
Boah.
Ja.
Doch.
Meinst
du?
Ja, doch. Also, ich denke, Watt pro Kilogramm mäßig ist der definitiv von den Top-Sprintern der schlechteste.
Der ist auch gestern richtig früh abgehangen worden.
Ja, der hat mir Minuspunkte im Cycling Manager eingehandelt, weil er gedroppt wurde. -5 Punkte hat er.
Echt? Ja. Ja, der ist mit 26 Minuten und 55 Sekunden Rückstand gestern reingekommen und war, glaube ich, nach 10 Kilometern oder sowas schon gedroppt. Und ich
ja gut, wenn er seine Leute um sich hat, dann macht er dann Easy Day. Aber
das würde ich nicht sagen.
Ja, was ich noch zu mir sagen...
Ja gut, ich meine, den Zwischenspin, den Pedersen gestern gewonnen hat, den hätte er natürlich auch gerne contestet. So ging halt nicht, weil mein Team den halt hinten rausgefahren hat.
Ja, genau.
Ich zu Merlier noch sagen wollte, ich glaube, also der war ja mal bei Alpecin und Teamkollege von Van der Poel und so, kommt ja eigentlich auch aus dem Crosssport, der war nie so auf der Straße und ich meine, mich dran zu erinnern, dass es mal Videos gab aus dem Trainingslager, wo Van der Poel gegen Merlier gesprintet ist und Van der Poel war auf dem Crossrad, aber mit Straßenpedale und Merlier war trotz, keine Ahnung, dass sie eine Straße gefahren sind, ist er mit Crossrad und Mountainbike-Cleats gefahren. Und er hat den Van der Poel trotzdem im Ortsschildsprint abgehängt.
Das ist geil. Aber der muss ja auch damals richtig billig gewesen sein, ne? Weil der hat ja quasi keinen Vertrag. Also vielleicht kannst du das nochmal erzählen, Tobi, aber die Karriere von Tim Merlier, die hat ja in dem Sinne auch niemand auf dem Schirm gehabt. Also um ein Haar hätte den halt nie jemand in irgendeinem großen Massensprint mal reinhalten sehen.
Ja, also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie hat sich da irgendein Team aufgelöst. Dann war der ohne Vertrag und ich glaube, dann haben die Rothoffs irgendwie dieses Cross-Team Krelan noch mit in ihr Konstrukt, in ihre Holding-Struktur mit aufgenommen. Und dann haben die auch schon da gewusst, okay, den kannst du auch auf der Straße schicken. Dann hat er halt erst so die ganzen Massensprints bei kleineren Rundfahrten gewonnen. Und dann haben die den halt immer höher bei den größeren Rennen starten lassen. Und jetzt ist er halt einfach einer der Top-Sprinter oder wenn nicht der Top-Sprinter, wenn es um Endschnelligkeit geht, ne?
Das ist eigentlich krass. Ich habe mir gerade mal seine Teamhistorie angeguckt und wir sind beide selber Jahrgang, Melli und ich. Und ich bin 2016 World Tour Profi geworden und war 2015 ja schon Stagiaire bei Giant Alpecin und der ist 15 ist er KT gefahren, 16 ist er KT gefahren, dann ist er 17, 18 bei Verandas Willems PKT gefahren, was jetzt auch nicht so das unfassbar professionellste Team war und ist dann, wie der Tobi gerade beschrieben hat, nochmal zu Paul Soßen in KT-Bereich zurück, um dann im selben Jahr ab Mai dann von den Rothorst zu Corendon geholt zu werden.
Mhm. Also kann man quasi sagen, dass ich mit meinen beiden Vizemeistertiteln eigentlich schon erfolgreicher bis dahin war als Tim Allier.
Bis dato mehr Medaillen bei nationalen Meisterschaften gesammelt, ja.
Ja, wobei ich glaube...
Richard, vielleicht jetzt nochmal in den Sprintbereich einsteigen.
Ja, wäre zu überlegen,
hast
oder?
Hast noch drei Jahre Zeit, um auf das jetzige Level von Tim Allier zu kommen.
Ja, top. Kriegen wir hin. Gar kein Problem.
Hast du jetzt auch 9 Tage gut trainiert?
Ich habe jetzt 9 Tage gut trainiert.
Zu der ganzen Sprintthematik wollte ich noch eine Sache anmerken. Und zwar hatte ich gar nicht so mitbekommen, habe ich jetzt aber irgendwo gelesen, dass es ein Gentleman Agreement zwischen den Gesamtklassementfahrern gibt, dass sich da so ein bisschen rausgehalten wird und man sich eher so im hinteren Drittel oder in der Mitte vom Feld aufhält und dass da gar nicht mehr so reingesteckt wird. Und ich habe dieses Gefühl auch nicht mehr, wenn ich eine Sprint-Etappe gucke, wie ich es früher bei Team Sky und Chris Froome und so gehabt habe, wo ich immer gedachte, eieieiei, jetzt bis zu den 3 Kilometer kommen, dass da kein GC-Fahrer hinfliegt. Dieses Gefühl mit die GC-Fahrer, die könnten jetzt hier bei so einer Sprint-Etappe mal Richie Port-mäßig das Schlüsselbein brechen. Das habe ich irgendwie nicht mehr bei der aktuellen Generation.
Ist ja eigentlich dann wieder back to the roots, ne? Weil das hatte ja Team Sky damals quasi auch neu eingeführt, dass man so krass mit seinem GC-Fahrer ins Finale reinhält.
Ja.
Das war dann jahrelang so und jetzt wird es langsam wieder rückgebaut.
Hat dann nur 20 Jahre gedauert, bis alle mal wieder reasonable geworden sind.
Bis sich alle gedacht haben, vielleicht gar nicht so intelligent mit 12 Teams, um Position 1 zu fighten. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Entwicklung, die grundsätzlich zu begrüßen ist.
Ich glaube, Team Sky hätte damals auch für so einen Ausbau von so einer 8-spurigen Autobahn gestimmt, weil dann können mehr Teams vorne fahren, weißt du?
Ja. Ey, wisst ihr noch damals Team Sky mit diesen Motorhomes, die dann verboten worden sind, wo die dann Richie Port und so in so Wohncontainern und sowas haben untergebracht bei der Tour?
Beim Giro. Ja, witzigerweise, eins von diesen Motorhomes ist noch unterwegs und da residiert Dave Brailsford jetzt einfach alleine drin. Ist jetzt sein Privatmotorhome.
Ist er immer noch damit unterwegs?
Ja. Und der fährt dann gerne dann mal zum Giro, war er zum Beispiel damit in Süditalien und dann ist dann ein LKW-Fahrer, der fährt das dann und Dave Brailsford wohnt da alleine drin. Ist schon geil.
Hä? Das heißt, der hat das einfach schön vom Team abgezwackt, lässt sich dann da wieder Papst himself mit seinem Papamobil, da gibt's das Brailsford-Mobil und er lässt sich da schön hinter den Radrennen her transportieren.
Ja, es gibt auch das Gerücht, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Podcasts sind ja dazu da, um Gerüchte zu verbreiten, dass Dave Brailsford immer durchgesetzt hat, dass der Teammanager ja so viel oder einen Ticken mehr verdienen muss als der bestbezahlte Fahrer.
Ja, absolut legitim, ne? Was er auch.
Kann man sich dann mal so ein Motorhome oder zwei gönnen.
Ja, da ist ja, ich würde mal sagen, da kocht auch nicht er selber am Abend in so einem Motorhome. Kann ich mir vorstellen.
Der hat nochmal einen extra Chef dabei. Die scheiß Nudeln frisst der nicht.
Nee, das ist...
Der hat auch keine Küchenwaage in seinem Motorhome, sag ich, um das Essen abzuwiegen. Da kommen immer frisch die Austern aus der Bretagne, werden da angekarrt.
Da muss dann immer irgendein Mitarbeiter von Sky wird dann bei Ineos, nee, die heißen ja nicht mehr so.
Net Company,
genau. Fehlt dann abends irgendwie so 2 Portionen Abendessen und dann fragen die Fahrer, wo ist das? Ja, der Koch, der ist, muss beim Dave aushelfen. Er hat ganz schlechte Laune gehabt. Und er ist ja im Endeffekt der bestbezahlteste Mitarbeiter da, ne? In dem Laden. Okay. Wir müssen jetzt trotzdem noch ein bisschen über GC quatschen. Auch wenn das fast, wie habt ihr die Tourmalet-Etappe wahrgenommen? Also, ich finde, es ist ja fast so ein bisschen redundant, jetzt über diese Differenzen von Pogacar zum Rest zu reden, aber irgendwie muss man es ja trotzdem machen. Und ich starte einfach mal mit einer Beobachtung meinerseits rein. Was ich total interessant fand, ist, wie lange, also Pogacar attackiert, Del Toro fährt mit, Vingegaard geht platzen und dahinter kommt dann der Rest.
Und dann geht der Vingegaard geht nicht platzen, der fährt das auf Auge. Der fährt das in seinen Möglichkeiten und hofft, dass er quasi durch einen Erholungsmoment vorne wieder hinfahren kann. Der geht nicht platzen.
Der hängt alle anderen auf. Das ist mir schon klar, dass er nicht platzen geht, aber was soll man denn sonst dazu sagen, wenn jemand
abgehangen wird?
Ja, ist halt Afihang worden. Und trotzdem, Max und ich haben darüber geredet, Hot Take, meiner Meinung nach, Bergfahrer können sich nicht quälen. Ganz ehrlich, ich sagte das, der Del Toro, ne? Wer so ein Pokerface noch, also ein Pokerface hin oder her, ne? Aber wenn ihr guckt euch mal zum Beispiel das Video an, als ich da dem Max bei seinem Intervall im Winter hinterhergefahren bin, ne? So Liegestützen machen, habe ich noch keinen Bergfahrer. Die fahren da immer schön auf Auge und sagen dann, das ist jetzt hier über meinen Wattzahlen. Aber da mal sich so richtig ins Delirium, auch mal auf Etappe 5 schon reinfahren, da auch mal was wagen.
Ich hab vorhin Fotos gesehen, klar, die waren so ein bisschen noch bearbeitet und so, aber den Gesichtsausdruck von einem Richard Carapaz, wie der in so einen Tunnel reinguckt und versucht irgendwie diesen Schmerz auszuhalten und auch gleichzeitig irgendwie zu versuchen, wieder die Lücke zu schließen oder keine Ahnung, der hat sich schon gequält, glaube ich. Also der hatte schon Aua.
Ja, aber ich glaube, Richard, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du meinst ja wirklich auch so diese Handvoll der erlesenen Topstars.
Richtig. Also ich muss zum Beispiel sagen, der Bundeslippo, da sieht man natürlich auch die deutsche Arbeitermentalität, weil der juckelt richtig auf dem Rad rum. Und dem nehme ich das auch ab, dass der sich mal richtig quält. Aber so ein Remco, der ist meiner Meinung nach auch einfach so ein Ticken zu arrogant, um sich zu quälen, weil der denkt sich so, wie, die hängen mich jetzt hier ab und ich soll mich anstrengen? Nö, mache ich nicht. Wie Arno Dübel damals. Da wäre ich ja überlastet, wenn ich mich jetzt hier anstrengen müsste. Dann kommt er da ins Ziel und erzählt mir irgendwas von wegen, ja, am Tourmalet bin ich ja kontrolliert gefahren, weil da wusste ich ja, im Tal komme ich wieder hin. Ja, am Arsch, Junge.
Ja, das war auch gelogen.
Natürlich war das gelogen. Da denke ich mir so, ja, wenn er da so entspannt war, dann tritt doch mal.
Erste 4 Kilo, jetzt die Tourmalet-Aussage.
Werbung. Sag mal, Tobi, wir sind hier auf dem Dorf und gar nicht auf dem Prenzlauer Berg, aber der rote Saft, der da gerade bei dir steht, was ist denn das hier? Acai, Goji-Bären-Extrakt oder so eine moderne Kram halt, oder was?
Nee, nichts Modernes. Die uralte Kraft der roten Beete ist das. Und zwar Betanio Plus heißt das Produkt. Das ist ein Rote-Beete-Konzentrat. Da brauche ich nur 10 Milliliter am Tag von. Also einen Esslöffel schütte ich mir ins Glas und habe damit pro Löffel 160 Milligramm Nitrat. Also deutlich mehr als herkömmlicher Rote-Beete-Saft. Und es ist fermentiert. Dadurch enthält es weniger Oxalsäure und es ist schonender für Magen und Nieren. Und ich habe gehört, für Sportler soll das auch ganz gut sein, ne?
Ja, also das Ganze kommt ja quasi aus dem Profisport, die irgendwann gemerkt haben, so eine rote Beete, das gibt ordentlich Kraft und da steckt auch ein herrlicher Mechanismus dahinter. Ist nämlich so, rote Beete enthält ganz viel Nitrat und das Nitrat, das wird vom Körper zu Stickstoffmonoxid umgewandelt. Und das funktioniert im Körper wie so ein Signalgeber und sagt dem Körper, hey, du stell mal die Gefäße weit. Das heißt, der ganze Körper wird so ein bisschen ökonomisiert, der Blutfluss wird ökonomisiert, der Blutdruck reguliert und alles, was so durch die Blutbahn zu den Muskeln zum Beispiel transportiert wird, das kommt da so ein bisschen besser an und ist deswegen auf jeden Fall gut für die Regeneration und für die Performance im Allgemeinen. Also auch da hilft die gute, von dir beschriebene alte Kraft der roten Beete. Max, wie sieht's im Profisport aus?
Ja, nachdem der Akademiker Weinsheimer das hier herrlich beschrieben hat, kann auch mein simpler Geist bestätigen in der Praxis, das wird gerne verwendet. Es gibt verschiedene Konzepte, eine regelmäßige Loading-Dosis oder das Vorbereiten auf spezielle Events wie Zeitfahren, Teamzeitfahren etc. Steckt auf jeden Fall noch viel Forschung drin, steckt aber auch viel Möglichkeit drin. Und wenn ihr Betanio Plus auch in eurem täglichen Bedarf oder in eure Routine einbinden wollt, dann könnt ihr das tun. Mit dem Code RTW10 gibt es 10% auf die erste Bestellung. Also einmal schön den Warenkorb voll machen und genießen.
Werbung Ende.
Remco macht mir auch keinen guten Eindruck. Der hat nämlich Fieberbläschen an der Lippe. Ja. Das ist immer... Ja. Die Kenner wissen, okay, wenn die Fahrer da interviewt werden und die haben irgendwie hier so ein Fieberbläschen, so eine aufgerissene Lippe oder so, das ist nicht gut für die Gesundheit, das ist ein Abwärtsstrudel. Ja, aber
Pogacar gewinnt die Tour jedes Jahr mit dem dicken Herpes.
Ja, aber ich bin als Neoprofi, hatte ich ja direkt zum Anfang meiner Karriere einen gebrochenen Unterschenkel, als wir vom Auto überfahren worden sind und bin dann...
Ist das schlimmer als
mehr
ein Fieberbläschen?
Oder weniger...
Wie bitte? Ist das schlimmer als ein Fieberbläschen?
Ist ein bisschen schlimmer, aber das ist nicht, was ich erzählen wollte, sondern ich bin dann mehr oder weniger bei der deutschen Meisterschaft dann eingestiegen, die war dankenswerterweise flach und ich konnte Zweiter werden und dann bin ich dann mit dem super Ergebnis im Rücken zur Polen-Rundfahrt gefahren, musste dann da aber feststellen, ui, so meine FDP-mäßige Fitness, die hat nicht nur aufgrund von Bein, sondern auch aufgrund von Neoprofi, die hat doch noch einiges an Nachholbedarf. Aber witzigerweise, mein damals deutscher Zimmerkollege und nach wie vor Freund, ich sage jetzt nicht den Namen, aber der hatte damals auch immer so einen leichten Herpes und habe ich mich dann immer herrlich drüber lustig gemacht, dass ich hier mit meinen 90 Kilo als dicker kleiner Neoprofi, pausbäckig noch, dass ich jetzt zwar mich ganz schön durch die Polenrundfahrt durchquälen muss, aber dass er ab dem dritten Tag die ganze Lippe offen hatte. Ich habe gesagt, uiuiui, du bist aber ganz schön kaputt.
Junge, das wirklich das Schlimmste während so einer Rundfahrt sind die eigenen Teamkollegen. Ey, nichts kann dich so fertig machen. Wie so ein kleiner Feixen da, Max Walter. Nee, aber jetzt, ich meine, ich hoffe, die Leute wissen das hier richtig einzuordnen, wenn ich sage, die können sich nicht quälen. Aber ich finde das, natürlich können die sich quälen, natürlich gehen die alle all out, keine Frage. Aber ich finde das völlig faszinierend, wie geil zum Beispiel so ein Del Toro einfach noch aussieht, wenn er sich abfallen lässt. Das ist ja schon so, dass sie das mit Auge machen. Weil der ist ja in dem Moment nicht komplett alles, was geht, am Limit, sondern der weiß dann halt, ja gut, sind jetzt noch 3,5 Kilometer. Der Pogacar wird jetzt hier tendenziell auch eher nicht langsamer werden. Das schaffe ich nicht. Also lasse ich mich jetzt mal langsam zurückfallen. Und das,
ja,
was ich noch...
Ich glaube, sogar stehen lassen, ja.
Was ich auch völlig krank finde, ist, Tobi, überleg dir mal, ne? Also wenn jetzt hier so ein mentales Wrack wie ich... Jetzt sagen wir mal, ich komme jetzt in die Situation, hier auf so einer Tourmalet-Etappe mal der Stärkste zu sein, ne? Und dann fahre ich wie Pogacar, lasse ich mir da schön das Ding anschmürgeln, weil ich so von mir selber überzeugt bin, dass ich jetzt hier alles auseinandernehme. Und dann kann hier mein kleiner 17-jähriger Teamkollege Del Toro, der fährt einfach mit an meinem Hinterrad. Der würde ich ja direkt moralischen kriegen, ne? Und dann, der Pogacar lässt ihn dann eine Führung fahren und nimmt ihn dann einfach noch mit am Hinterrad. Weil früher hätten die Profis halt einfach gesagt, so Del Toro, jetzt fährst du nämlich mal, bis du komplett platzt, ja, und dann fahr ich nochmal drüber oder fahr dann weiter. Aber Pogacar sagt, nö, komm, Del Toro, häng dich einfach mal hinten rein, ich schlepp dich noch ein paar Kilometer mit und im Optimalfall fahren wir zusammen über die Kuppe. Wisst ihr eigentlich, wie gut der einfach ist?
Ja, ist ja auch die cleverste Idee gewesen. Also, wenn die zu zweit über die Kuppe kommen, dann können die sich bergab, fahren die ja viel, viel schneller als alleine. Ja. Und ich glaube, der Pogacar, der freut sich halt auch, wenn Del Toro da was abbekommt. Da ist nicht dieses Wiggins Froome, das existiert da bei UAE nicht. Das kommt auch gar nicht auf, weil die sich halt einfach so gut verstehen.
Ja, aber ich glaube, es geht halt auch schon, da muss man auch sagen, was für ein einzigartiger Leader Pogacar zu sein scheint, weil ja, das total. Geht ja schon vom Leader total. Aus, so eine Stimmung.
Finde ich richtig krass, wie die das seit Jahren managen. Meiner Meinung nach auch in Anführungsstrichen einfach, weil Pogacar halt so unumstritten einfach der Beste ist. Und zusätzlich, und das ist natürlich 100% sein Verdienst, einfach ein netter Kerl, mit dem alle Bock haben auch zu fahren. Und dann macht er natürlich auch clevere Dinge wie die Barcelona-Etappe.
Ja.
Weil damit hat er... Also ich würde noch nicht mal sagen, dass er das so krass kalkuliert macht, sondern ich glaube, für ihn ist es einfach natürlich. Aber was bist du für ein Leader... auch bevor du selber eine Etappe gewonnen hast, die einfach an deinen Teamkollegen zu verschenken. Weil, was man ja auch vergisst, das ist bisher noch nicht Thema, aber ich denke, spätestens bei Etappensieg 2-3, die noch safe kommen werden. Wie viel hat Pogacar jetzt schon? 2 gewonnen oder nur eine?
2. 26 Nein. insgesamt. Also der Cavendish-Rekord.
Genau, der Cavendish-Rekord ist bisher in der Berichterstattung noch nicht so oft gefallen, finde ich, aber wird mit Sicherheit noch Thema werden.
Ja, und unter dem Gesicht, also er hätte ja safe die Barcelona-Etappe gewonnen.
Ja, ganz sicher. So, ich habe aber noch einen anderen Hot-Take. Und zwar im Tourmalet-Zeiten.
Mhm.
2008 ist Ricardo Rico 49 Minuten 04 gefahren und hatte damals den Rekord. Und 2026 ist Tadej Pogacar 23 Minuten 12 gefahren. Meiner Meinung nach hätte er noch eine ganze Ecke schneller fahren können, weil oben hat es auch so ausgesehen. Ich habe jetzt keine Daten gesehen, aber rein vom Fernsehbild sah das ziemlich nach Gegenwind aus, als ich mir die Fahnen angeguckt habe.
Mhm. Aber du hast dich gerade versprochen, du aber hast irgendwas gerade 49 Minuten und 23.
Na, 29 und 23 meinst du, Max, gell?
Nee, 49 und 43, sorry.
Sorry. 43 ja. Minuten, okay. Ja.
Genau, bin ich mit den Jahreszahlen in Minuten, also 2026 43 Minuten, 2008 49 Minuten.
6 Minuten Differenz, ja.
Genau, ganz grob, ein Ticken weniger. So, und jetzt habe ich mich gefragt, dem Richard habe ich schon mal gepitcht, Tobi, was denkst du, wie viel würde ich verlieren auf Pogacar, wenn ich jemanden hätte, der genau Max Walscheid Tempo Pace?
Mhm. Viertelstunde.
Denkst du so viel?
Nee, das glaube ich nicht. Nur in diesem also einen Berg. Das glaube ich nicht.
Also halt all out da hoch und oben, was oben ist, ist ganz egal.
So. Was kannst du denn fahren über 40 Minuten, Max? Was würdest du denn tippen? Also 440 Watt oder sowas?
Max muss ja schon eher 50 Minuten fahren.
Nee, schon 450 oder mehr. Also ich bin jetzt neulich im Training, bin ich eine halbe Stunde 450 gefahren, das war noch relativ kontrolliert.
Im Flachen oder bergauf? Weil bergauf kann man ja schon mehr.
Im Flachen auf dem Zeitfahrrad.
Ja, okay. Also ich sag, du verlierst auf keinen Fall mehr als, ich glaube, du würdest so 10 Minuten lang ist Maximum das Ding? Verlieren.
Weil da gibt es ja auch die Regel, dass man am Berg, ich glaube, eine Minute pro Kilometer verliert, irgendwie sowas. Auf die Besten, so als Sprinter im Gruppetto.
Ja gut, aber da fahren die Sprinter ja auch nicht voll, sondern da fahren die ja auf Durchkommen.
Also ich bin jetzt beim Giro, bin ich über 48 Minuten 18 knapp 450 gefahren auf dem Zeitfahrrad im Flachen.
Okay, also können wir mal davon ausgehen, du würdest so 450 Watt schaffen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil es bergauf geht, weil es einfacher ist, da hohe Wattzahlen zu produzieren.
Ja, wobei man mal auch fairerweise sagen muss, also ich würd den Vergleich jetzt wirklich so machen, dass man vorher eine flache Anfahrt hat in der Etappe.
Ja, und dann nur den Berg.
Und dann da hochfährt und dass man nicht vorher noch Aspar und weiß ich nicht was.
Ja, ich glaube, wenn man dann wirklich vor All Out fährt, also weiß ich nicht, irgendwie so 8 bis 10 Minuten Maximum, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube halt, dass ich beim 20-Minuten-Test kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mehr als 3 Minuten verliere. Das sind ja dann 2 20-Minuten-Tests. Und dann wäre ich halt so grob in der Liga von Ricardo Rico 2008. Und das finde ich halt unfassbar feierlich. Ich weiß halt, also ich kann es jetzt natürlich nicht prognostizieren, aber es ist ja auch, wie gesagt, hier ein Hot-Take. Und das finde ich halt wirklich verrückt, weil 6 Minuten ist ja schon wirklich eine Menge Holz. Ne? Machen wir uns nichts vor.
Ja. Das ist eine
und
Welt.
Wie gesagt, wenn man es mal runterrechnet auf 2 20-Minuten-Tests und jeweils 3 Minuten, finde ich es eigentlich recht realistisch. Und das fände ich auf jeden Fall sehr witzig. Wenn wir jetzt viel Zeit hätten und gerade den Tourmalet vor Ort hätten, müssen wir es eigentlich mal austesten. Mhm. Und Bergzeit fahren da hoch.
Ja, da siehst du ja aber auch einfach, wie crazy die Entwicklung im Radsport ist, ne? Also wie viel besser einfach die Fahrer geworden sind. Weil ich meine, Ricardo Rico war halt damals voll mit Hundeblut und, bis unter die Hutschnur. Ist er da irgendwelche Berge hochgefahren.
Der braucht abends kein Licht am Fahrrad.
Der braucht abends kein Licht am Fahrrad, das ist richtig. Wie hat man das immer gesagt, der glüht, dass das Hotel zwar leuchtet.
Der leuchtet im Dunkeln.
Ja, der leuchtet im Dunkeln.
Ich habe aber jetzt hier natürlich absolut gar keine Ahnung, 2008 war das der erste Berg, der letzte Berg, sind die da vollgefahren oder nicht, ist einfach
war
nur
das die gleiche
in Sitzvergleich.
Seite?
Ne?
Weißt du das wenigstens?
Ja, klar. Also das wäre ja dramatisch, wenn man jetzt die andere Seite vergleichen würde.
Ja, weil
also es gibt hier bei Domestik Cycling gibt's so eine Auflistung von den von der Entwicklung der Zeiten seit 2008.
Ja, ja. Aber ich find's völlig crazy, wie sich da die Relationen verschoben haben. Und das ist ja auch das, und da haben wir ja im letzten Jahr auch schon viel drüber gesprochen. Ich meine, klar ist jetzt wieder jeder Kommentar mit Doping und so, und klar verstehe ich auch, ne, weil ich meine, die Historie des Radsports hat gezeigt, dass es jetzt immer nicht so ein gutes Zeichen ist, aber gleichzeitig ist es halt ja das reine Tempo, dass sich das halt verschnellert hat, da gibt's ja genügend Gründe. Woran das halt liegt. Der neueste Shit ist ja jetzt dann auch exogenes Laktat zu essen, ne? Heißt das so? Ich glaube exogen, nee, doch, das ist das der Bereich. Also die essen jetzt immer so Laktat.
Nur auf Englisch heißt es so, ja.
Ja, ja. Ich glaube, wenn du das
Video vorgeschlagen bekommen, dass der runde Tritt out ist. Was hat es damit auf sich? Ich bin komplett
raus. Das
weiß
ich nicht.
Aber Richard, erklär mal gerade für alle Zuhörer, was es damit auf sich hat.
Ja, ich finde das eigentlich total witzig mit diesen Laktatgels, die sie jetzt dann da, die dann da jetzt einige Profis, unter anderem auch Pogacar, konsumieren. Weil wenn du vor 15 Jahren jemanden gesagt hättest, ich jetzt hier nimm mal so ein Laktatgel, hätte der dich ja verprügelt, weil er gesagt hätte, nee, Laktat ist ja Gift. Das ist ja das, was die Beine wehtun lässt. Ich glaube,
das ist jetzt generell so ein Misskonzept.
Ja, genau. Also über das Stadium sind aber, glaube ich, die meisten Leute auch ja hinaus.
Ja, ich bin mir nicht so sicher. Also ich meine, das ist ja so, dass also Laktat ist ja das Anion, so, also es ist negativ geladen, und das Kation sind ja die Protonen, die einen dann sauer machen.
Genau, und Laktat und, selber ist ja eigentlich ein Energieträger.
Genau, und das Laktat selber ist wie fasst man das jetzt easy zusammen? Also das Laktat fällt an in diesem Stoffwechselprozess, ist aber nicht das, was den Körper in den niedrigen pH gehen lässt, sondern nur der Gegenspieler sozusagen oder der Gegenpart.
Richtig. Ja, doch, das hast du eigentlich perfekt zusammengefasst. Und ich glaube, es gibt da so ein paar Theorien, die dieser Laktat, also diesem Laktatkonsum zugrunde liegen. Man muss sagen, die Studienlage ist relativ dünn. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles so komplett hundertprozentig belegt ist. Es ist so ein bisschen, erinnert mich das an diese Ketonphase. Aber ganz grob zusammengefasst kann man sagen, dass einerseits man dem Laktat quasi Effekte zuschreibt, wie dem Keton als zusätzlicher Energieträger zu Kohlenhydraten, Fetten, gut, Proteine jetzt in ganz, ganz geringer Menge. Also dass man quasi sagt, okay, du gibst dem Körper damit einen zusätzlichen Energieträger und damit werden dann die Kohlenhydratreserven ein bisschen geschont. Ja, einerseits das. Und dann funktioniert dieses Laktat auch so ein bisschen so als, ja, so ganz unwissenschaftlich ausgedrückt, so ein bisschen als Signalmolekül für den Körper, wodurch dann andere Stoffwechselprozesse, regenerative Prozesse und sowas angestoßen werden sollen, die dann eben die Leistung auf, ja, sowohl in der Regeneration als auch in der Belastung verbessert werden sollen. Das ist jetzt so ein bisschen der heißeste Scheiß und wenn man ganz genau hinguckt, da gibt's dann so bestimmte Gelsorten, wo dann eben diese Laktat, also es ist jetzt nicht so, dass man Laktat selbst konsumiert, sondern das heißt dann irgendwie anders. Das ist jetzt aktuell so der neueste Shit. Ist das bei euch im Team schon mal Thema gewesen?
Nee, gar nicht. Okay. Also ich habe es jetzt auch erst medial erfahren, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, ich finde das dann auch mal faszinierend, weil man hat sich gerade in Anführungsstrichen dran gewöhnt, dass Ketone ein Ding sind. Dass viele Teams, die ja jetzt einfach ziemlich standardisiert, ohne dass da groß drüber gesprochen wird, nutzen. Ich habe Ketone selber noch nie zu mir genommen, aber man denkt dann irgendwo, ja, das ist ja jetzt so das Aktuelle und jetzt ist erstmal Ruhe und zack, kommt eine neue Methodik um die Ecke, die ich jetzt auch persönlich überhaupt nicht bewerten kann, aber an sich so Energiesubstrat, also es macht ja eigentlich schon Sinn, drüber nachzudenken, was kann der Körper alles verstoffwechseln und ja. Gibt es irgendwas, was wir aktuell noch nicht zuführen und wo wir noch einen Signalweg oder einen Verdauungsmechanismus oder wie auch immer nutzen können, der aktuell noch nicht belastet wird, weil jetzt, ich sag mal so, beim Zucker, da wird es mit Sicherheit immer noch an den Verhältnissen rumexperimentiert werden und vielleicht kann man irgendwelche Zusatzsachen geben, dass man den noch besser aufnehmen kann, aber also irgendwo ist das ja auch das, was man machen kann.
Ja,
Also Zucker hat dann halt ein Limit.
Ich würde mir den Aluhut mal aufsetzen und sagen, das ist hier eine Verschwörung der Nahrungsmittelindustrie. Die Zahnpasta, die läuft nicht so gut. Und jetzt haben die gemerkt, hier unsere teuren Gels und Pulverchen und 2:1 und was weiß ich Verhältnis. Das kann man ja mit einfachem Haushaltszucker substituieren. Jetzt brauchen wir was Neues. Jetzt machen wir Laktatgel.
Ja, interessanterweise war ich am Wochenende bei dem Charity Ride von meinem Team, also Team Möbel Ehrmann, und da bin ich auch mit einem Hörer dieses Podcasts gefahren. Der hat gesagt, er hat die Laktatgel schon ausprobiert. Fand ich interessant. Also es gibt scheinbar auch schon Amateurfahrer, beziehungsweise jeder Männer, die sich die Dinger dann auch reinzimmern. Also Tobi, vielleicht bist du? Das habe ich nicht gefragt. Ja. Das habe ich nicht gefragt. Aber ich finde,
Richard, setz auch den Tobi mal auf die Rolle, stell ihm 500 Watt ein und dann zapfst du mal schön ein bisschen Laktat ab.
Dann zuzel ich dir mal so ein bisschen am Ohrläppchen rum.
Ich bleib
das
noch
wissen
beim
ja die wenigsten,
Alten.
Aber so wird das ja gewonnen, ne?
Ja. Das ist so, ja. Das ist dann so, dass diese Gels, das ist so, dass die da ganz, ganz viele Menschen haben, die da auf dem Ergometer sitzen. Und dann wird
das ist auch der Sinn von den ganzen Devo-Teams. Also auch Junioren, die produzieren herrlich viel Laktat.
Wie Mäuse melken.
Da wird dann schön so ein Rollen, im Service Course wird dann schön so ein Rollenpark aufgebaut. Da gibt's Double Session morgens abends.
Ja, bei Sky ist das richtig ausgefuchst. Da ist es so, dass dann 18 Neoprofis das Motorhome von Dave Brailsford antreiben. Und während sie das Motorhome von Dave Brailsford da antreiben, wird denen noch schön das Laktat aus den Ohren gesaugt. Das ist ein ganz herrlicher Mechanismus, der da abläuft. Ja, Laktat geht jetzt hin oder her. Was sagen wir zu unserem Bundeslipo bisher? Erstmal natürlich der Streit mit Remco, also Bundeslipo, falls du so einen Schlägertrupp brauchst, ne, der sich mit Remco mal anlegt, wir kommen vorbei, kannst dich ja jederzeit vertrauensvoll an uns wenden.
Ja,
weil ich sag mal so, Remco packe ich auch noch, der ist so klein, das ist gar kein Problem. Und wenn ich dann den Max hinter mir stehen hab, dann wird es natürlich noch besser. Wie früher im Club, Max, wenn du dich für mich geschubst hast.
Also das Video aus dem Bus, hat mir richtig Movistar-Vibes gegeben. Wo damals Nairo Quintana...
Muss man ganz kurz erklären, Tobi, ich glaube, das hat nicht jeder gesehen.
Da gab's mal, also Movistar hat auch früher, sind die mit dem Dreigestirn gefahren, also Nairo Quintana, Mikel Landa und Alejandro Valverde. Und da gab's dann auch immer so ein bisschen taktische, komische Entscheidungen und dann haben die sich da, dachten die, es wäre eine gute Entscheidung, so bundesregierungsmäßig ein Statement-Video zu machen aus dem Bus, wie sie da alle drei sitzen und sagen, ja, also wir arbeiten als Koalition zusammen und wir wollen das Beste für Team Movistar. Und das ist dann irgendwie auch durch eine Netflix-Serie so ein bisschen zum Meme geworden, so Tactically We Were Perfect und war das halt einfach das reinste Kraut und Rüben.
Knapp, kannst du dich an eine Etappe erinnern, wo du gedacht hast, oh, Movistar heute taktisch stark gewesen?
Früher.
Ja, kann ich mich nicht dran erinnern. Nee. Also Movistar ist ein Team, das selten jetzt mit so taktischen Meisterleistungen glänzt.
Ja, aber und so ein Video gab es jetzt halt auch von Lippo und Remco. War auch für mich bezeichnend, dass Remco weiter vorne sitzt. Also ich finde, das hat dann schon viel politische Aussagekraft. Was ich zu der ganzen Thematik...
Digga, das sind einfach die normalen Sitzplätze von dem Bus.
Man hätte die aber auch irgendwo nebeneinander setzen können.
Ja, aber gestern hat Lippo auch unserem Remco hier Flaschen gebracht, weil von den Red Bull-Jungs keiner mehr vorne war, ey.
We speak and we forget.
Lippo ist für mich einfach ein astreiner Diplomat, lupenreiner Demokrat.
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch mal eine vorsichtige Kritik an unserem allerliebsten Bundeslippo. Ich finde, der muss auch mal ein bisschen Farbe bekennen, weil der ist halt so gut und der ist letztes Jahr Podium gefahren. Der kann jetzt nicht immer so tun, als ob er so der Außenseiter ist.
Doch, also Max, das verstehst sagen, du aber nicht. Das verstehen Leute wie du nicht, weil ihr seid halt alle mit so einem...
Ach so, okay.
Der ist mental zerbrechlich. Ich kann das total nachvollziehen.
Bin ich mir nicht so sicher. Nee.
Doch, na sicher.
Nee, ich finde das jetzt auch bei dem Evenepoel-Ding, da ist er straight und stark geblieben. Ich glaube, ich bin mir wirklich recht sicher, dass der sich denkt, ach, lass sie doch alle mal reden, ich mache hier schön mein Ding und am Ende stehe ich auf dem Podium. Aber ich hätte auch gerne ein bisschen Bekenntnis öffentlich. Ist er natürlich niemandem schuldig, aber hätte ich trotzdem gerne.
Einfach für den Gossip auch alleine.
Ja. Und was ich
weil
auch
das
noch
ist ja
sagen,
schon das most entertaining bis jetzt bei der Tour, ne? Weil 1 und 2 gehen da hier an den slowenischen Pferdeflüsterer und an den Vingegaarder. Und dahinter passiert ja der geile Shit. Und wenn sich dann noch Remco und Bundeslippo so ein bisschen beefen und Bundeslippo dem am Ende ordentlich einen einschenkt, das fände ich ja schon herrlich.
Aber ich fand's echt witzig, als ich das Video gesehen habe. Also ich sag mal so, der mutmaßlich italienische Pressesprecher, der hat das Gefühl, mit der linken Arschbacke hat er da irgendwie so ein Video hingezimmert, hat sich da offensichtlich vorher gar keine konkreten Gedanken gemacht, wie er jetzt exakt die Frage stellt, wie er das abbindet und so, und dann wird das dann einfach mal gepostet. Das für so ein Multimillionen-Team, da habe ich mir echt gedacht, also das ist jetzt ganz unabhängig von den Fahrern, ne, weil das läuft ja konkret so ab, der Pressesprecher kommt dann zu den Fahrern hin und sagt, so Jungs, ich stelle euch jetzt nochmal ein, zwei Fragen zu gestern. Das ist ja jetzt nicht so, dass die sind ja Profis da drin, ne? Die sagen dann halt ihre Antworten einfach normal. Aber ich finde, der Pressesprecher, der hat das so schlecht in einen Rahmen gepackt. Also unfassbar.
Ja, das ist echt so ein bisschen wie der Post von Friedrich Merz zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft hat das gewirkt. Ähnlich vorbereitet.
Ja, da nochmal rübergehen.
Ja, da nochmal ein bisschen glattbügeln. Aber
und
natürlich auch
weißt
authentisch.
Weißt du, was ich auch noch sagen wollte, was Remco unterschätzt, dass er ja da so laut geworden ist von wegen er hätte mir den Sprint anfahren müssen und so. Der Remco hat vergessen, dass Red Bull Bora Hansgrohe ein deutsches Team ist und dass in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer leben und für ein Bundeslippo sind und in Belgien leben halt nur 16 Millionen Menschen. Und wenn dann ein Belgier da sagt, hier, der Lippo, der hat hier nicht für mich gefahren und das geht nicht und so, dann kommen die 80 Millionen Bundestrainer in die Instagram-Kommentare und weisen den mal zurecht, dass er drüben kleine Pizza backen soll.
Ja, aber noch,
Pizza
noch gefährlicher,
Pizza. Schmeckt eh nicht.
Noch gefährlicher sind die Fans von Binyam Girmay, weil, habt ihr das mitbekommen?
Nee.
Mit Sören Weinsgold und dem?
Nee. Ja, doch, also den Sprint habe ich gesehen, ja.
Ja, also es gibt ja wirklich eigentlich die ungeschriebene Regel, dass man im Post-Race-Interview oder generell medial die anderen Fahrer mal mindestens nicht namentlich anzählt. Mhm. Also man kann sagen so XY, nein, also nicht XY, sondern man kann sagen, jemand ist mir in der Kurve reingefahren.
Mhm.
Das ist aber das Höchste der Gefühle. Also ich würde jetzt persönlich wirklich echt versuchen, keine Namen zu nennen, weil ich finde, sowas wird zwischenmenschlich geregelt und nicht medial ausgetragen. Das ist einfach so meine persönliche Meinung. Und ich würde auch sagen, dass das bisher in aller Regel der Take unter Sprintern auch in der Öffentlichkeit war. Jetzt war es so, bei dem zweiten Sieg von Merlier hat Girmay Sören Weinsgold in der Kurve nach außen getragen, sage ich jetzt einfach mal neutral. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir die Szene hinterher jetzt nicht noch 10-mal aus verschiedenen Winkeln im Replay angeguckt,
aber so schlimm
die beiden geraten in der Kurve aneinander und ich glaube, es läuft weder für den einen noch für den anderen optimal, dadurch, dass sie aneinander geraten. Ja. Gemay ist dann aber tatsächlich auch von der Rennleitung oder von der Jury verwarnt worden im Nachhinein. Soweit die Facts. Und dann hat sich Søren Vejnskold nach der Etappe im norwegischen Fernsehen oder dänischen Fernsehen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, also auf jeden Fall skandinavisch, dazu geäußert und hat auch eine relativ dolle Wortwahl benutzt, dass er mehrfach in den Rhein gefahren wäre, dass er wie ein Idiot gefahren wäre und so weiter. Und da weiß ich auch aus interner Quelle von Jonathan Milan, der auch schon mal mit Gemay in einem Zwischensprint bei der Tour de France aneinander geraten ist, dass da die Fans von Gemay ganz dünnhäutig reagieren, weil da kannst du echt sehr schnell ein Social Media Problem haben, wenn du dich mit dem in der Öffentlichkeit anlegst.
Finde ich aber geil. Harte Fanbase auf jeden Fall.
Der kommt ja auch immer.
Ja, also die ist halt so ein bisschen so, die Fanbase, die ist so, wie sagt man, no questions asked, so. Egal was passiert ist.
Die stellen sich hinter ihren
Ultras halt.
Ja, das ist ja, ich finde, deutsche Fans sind schon so ein bisschen Fähnchen im Wind, ne? Also da muss man sagen, das ist dann das Gegenteil. Weil, Tobi, ich würde jetzt nämlich auch sagen, also wenn der Bundeslippo halt dieses Jahr nur Vierter wird, da hat er direkt die Hälfte der Fans weniger.
Meinst du?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich finde...
Boah, glaube ich nicht.
Also natürlich nicht in der Radsport-Bubble, aber ich finde Deutsche so Stichwort... Also ich finde, Deutsche sind schon immer sehr hart mit ihren Idolen. Also ich sage, wenn er jetzt irgendwie dreimal Dritter wird, dann sind die Leute dann auch so, ja komm, für einen Tusi reicht's nicht, gucke ich nicht mehr die Scheiße.
Ja.
Doch. Ich glaube,
also ich glaube eher, wenn er vielleicht so ein bisschen hinter den Erwartungen herbleibt, dann wird in den deutschen Medien wird dann das Fass aufgemacht, dass er doch vielleicht zu einem anderen deutschen Team wechseln soll oder irgendwie sowas. Also dass da, glaube ich, das Feuer dass er nicht im richtigen Team ist oder irgendwie sowas.
Ja, genau, aber es geht nur, also ich sag, für die breite Öffentlichkeit geht es nur darum, ob er, weil das ist auch der Grund, weshalb das so abgehypt wird, weil die denken, der kann halt mal ein Gelb fahren. Also ich glaube, den Leuten ist das scheißegal, ob du, also nicht Radsportfans, nicht mir, nicht uns, nicht Radsportfans, die wahrscheinlich auch diesen Podcast hören, aber ich glaube jetzt hier so der typische drei Wochen im Juli Radsportfan, der will schon Toursieg oder nix. Und wenn er nicht mitfahren kann, ja, dann ist er so schlecht. Ja, dann soll er doch lassen.
Wie Alexander Zverev, gestern Wimbledon verloren, ja gut, kann er direkt aufhören.
Kompletter Versager.
Oh, der hat doch eh eine Rasenallergie, da braucht er gar nicht in Wimbledon spielen.
Ja genau, so Bundestrainermäßig. Ich muss jetzt aber noch mal einmal ganz kurz auf dieses Statement von Remco eingehen, weil, also jetzt bei aller, wir sind natürlich wie gesagt auf der Seite von Bundeslippo, aber so bei aller Kritik, lass uns mal inhaltlich reingehen, ne? Weil er sagt ja, der Bundeslippo hat mir hier nicht mal, hat er ja auch genauso gesagt im Interview, der Bundeslippo hat mir hier nicht mal den Sprint anfahren wollen, obwohl ich ja bei der Baskenland-Rundfahrt 30 Kilometer von ihnen von vorne gefahren bin. Und da muss ich halt, ja. ich muss das zweiteilen. Also erstmal.
Teil mal zwei.
Ich hätte es nicht so blöd gefunden, wenn der Bundeslippo das gemacht hätte, ihn den Sprint anzufahren, weil ich meine, das wird dahinter wahrscheinlich schon knapp werden, also kann man auf jeden Fall mal machen. Und es
jetzt
hätte,
kommt ein Aber.
Aber dieses mit dem 30 Kilometer Baskenland-Rundfahrt, da muss ich halt wirklich sagen, Junge, das wäre genauso, wenn ich in der 11 gesagt hätte, ja, ich hatte mal in der 7. Klasse eine 3 in Rallye. Ich kann jetzt hier nicht sitzen bleiben. Was ist das für ein Scheiß?
Junge, das Wort Rallye, das habe ich schon so lange nicht mehr gehört.
Ja, das ist ein schönes Wort.
Welche Hefterfarbe hatte bei euch Rallye?
Ich weiß nicht, ob ich mal einen Rallye-Hefter hatte. Ich glaube, das gehörte zu den Fächern, wo man so in seinen Notizblock was reingeschrieben hat und das Blatt dann so nach ganz hinten gemacht hat.
Das war so ein Fass, hat man aus dem Block raus abgearbeitet. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, wo ich mir so denke, ja, Remco, ganz ehrlich, klar kannst du bei irgendeiner Wald- und Wiesenrundfahrt mal irgendwann von vorne fahren, aber dann kannst du das nicht machen mit dem Hinterkopf, ja, dafür muss dann aber der andere bei der Tour für mich fahren. Was ist denn das für eine Scheißargumentation?
Ja, Patrick Lefevre hat das ja herrlich in seiner Kolumne wieder eingeordnet.
Echt? Das habe ich diesmal nicht mitbekommen.
Ja, der hat exakt gerade den Richard Weinzheimer Take mehr oder weniger so wiedergegeben.
Auch mit Rallye?
für mich ist das auch so ein bisschen Sandkasten. Sandkastenprinzip oder keine Ahnung.
Sandkastenrhetorik?
Ja, Sandkastenrhetorik. Hier, ich habe dir was von meinem Sandkuchen abgegeben, jetzt musst du mir, gut. Weißt du, da.
Ja, das ist gut. Ja, irgendwie, also so, ich glaube, nee, also ich will eigentlich nicht, dass Remco irgendwann mal eine PR-Beratung kriegt, weil ich finde das ja ultra geil, ne? Aber es ist halt schon feierlich, dass der Typ das immer wieder schafft, sich mit irgendwelchen Aussagen halt eigentlich nur selber ins Aus zu schießen. Das ist schon, ja,
denkt ihr, dass so diese neue Kommunikationskultur, die auch so Donald Trump geprägt hat, einfach Dinge rauszuhauen, denkt ihr, das nimmt Einfluss auf sowas, dass man, wenn man die ganze Zeit, wir konsumieren ja seit Jahren irgendwelche Sachen medial, wo man sich denkt so, ui, krass. So, das ist jetzt aber mal ein Take. Ja, macht das unterbewusst was mit einem, dass man auch sagt so, ja, aber ich bin ja auch so ein Alpha-Typ, ich sag jetzt halt auch mal was?
Ja, ist interessant. Ist interessant. Kann schon sein. Also ich glaube jetzt auch zum Beispiel, allein das Medium Podcast, also wir hauen hier ja ganz gerne auch mal einen raus, einfach wenn man Bock hat, einen rauszuhauen, nicht weil man jetzt so unbedingt immer so 100% dahinter steht. Also vielleicht ist das schon so ein bisschen Zeitgeist. Aber ich frage mich jetzt zum Beispiel bei so einem Remco, der hat ja auch eine Frau. Und sagt die dem dann zu Hause so, Remco, das war jetzt ein richtig geiles Statement, oder sagt ihr dem, Digga, was hast du da schon wieder für eine Scheiße gelabert? Das frage ich mich halt, wie, also das Umfeld, muss man ja gar nicht nur auf die Frau. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Max beim Giro irgendwie so ein Statement raushaut, dann würde ich mich jetzt schon in der Position sehen, dem zu schreiben, ey Max, so, ich hab dich wirklich lieb, ne, und beim Faustkampf stehe ich auch hinter dir in deiner Ringecke, aber vielleicht, also, wisst ihr, was ich meine?
Also, ich kann sagen, dass bei den Liedern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das Umfeld in der Regel sehr subjektiv unterwegs ist.
Sogenannte Ja-Sager.
Naja, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist halt schon auch so, dass das Umfeld, also ich meine, du siehst ja nur, also machen wir uns nichts vor, wir reden jetzt hier über Männerradsport und ich kann auch Frauenradsport da nicht beantworten, insofern kann ich das so sagen, die Frauen sagen halt ihren Männern, oder die sehen ja ihre Männer arbeiten und wir arbeiten ja alle schweinehart.
Mhm.
Und jede Partnerin...
Außer Bergfahrer, die können sich ja nicht quälen.
Außer Bergfahrer, die pacen immer nur schön FTP.
Die Lappen, ey.
Und jede Partnerin oder, weiß ich nicht, Eltern, Geschwister, keine Ahnung was, meinetwegen auch, aber in erster Linie die Partnerin, die sieht ja immer individuell ihren Mann, wie der hustelt, wie der auf die Fresse fliegt, wie der im Training leidet, wie der bei schlechtem Wetter heimkommt, wie der bei einer Rundfahrt kämpft, wie der von seinem Team zu irgendwelchen Rennen eingeteilt wird, wo er eigentlich nicht hin will, wie der sich so durchkämpfen muss, wie halt so der Alltag von Radsport ist.
Mhm.
Und ich glaube, dann hat man so ein bisschen den Bias, dass man denkt, ja, meiner macht das ja so sauhart und der hat das auch verdient, dass er dann überall bestmöglich supported wird.
Das ist ein interessanter Take, Max.
Ist mal wieder der nächste Hot Take nach wie heißt er nochmal, Ricardo Rico, jetzt hier der nächste Hot Take. Aber ich glaube, dass man das ehrlich gesagt deshalb dem allerengsten Umfeld gar nicht so negativ auslegen kann, sondern dass man da auch wirklich... Also falls das überhaupt so ist, ne?
Ja, naja, negativ würde ich, also ja, es sind ja jetzt auch keine schlimmen Aussagen, also das muss
genau,
man ja auch
es ist
nicht
jetzt
einfallen.
Es ist jetzt noch ein Erklärungsversuch von mir, weil ich würde sagen, dass ich schon ziemlich sicher sagen kann, dass das erstmal ein Fakt ist, dass das engste Umfeld jetzt nicht immer objektiv ist.
Ja, also gestern habe ich in der Schlange beim Radrennen für Currywurst Pommes angestanden und da hat sich jemand vorgedrängelt und dann hat vor mir in der Reihe so ein anderer Typ den Vordrängler so zur Rede gestellt und dann haben die sich so richtig angebitscht und da wurde dann der eine Pöbelnde so von der Frau so am Oberarm gezogen. Weißt du, so diese Geste so nach dem Motto so, hui, jetzt mach mal langsam hier, Dieter.
Mhm.
Und diese Geste, so einfangen quasi mal so ein bisschen zurückhalten.
Ach so, die waren ein Team.
Genau, dieses aber, Zurückhalten, okay. So nach dem Motto, mach mal ruhig, Brauner. Ich glaube, das könnte Remco an der einen oder anderen Stelle, egal von wem aus seinem Umfeld, vielleicht mal so.
Wie ist die Geschichte ausgegangen an der Currywurst-Schlange?
Der Vordrängler hat sich dann meckernd in die letzte Position der Reihe gestellt.
Ach, hat er
gemacht. Also die Gerechtigkeit hat gesiegt, ja.
Ja, aber Vordrängler hasse ich auch richtig.
Ich auch.
Ja, kann ich ganz schlecht ertragen.
Das ist auch nicht das ist auch nicht die feine
Englische. Ich glaube, du bist ja der Beste von uns dreien, Richard, der das ertragen kann.
Ja, ich bin halt einfach ich habe halt einfach immer Angst vor den Leuten.
Ich weiß noch, wie angefressen ich war, als hier bei der Currywurst-Pommes, als der kleine Junge mir hier die doppelte Currywurst-Pommes weggenommen hat und ich nur eine einfache bekommen habe. Da war ich
Max, Max, das war so geil, ne? Pass auf. Also Tobi und ich waren
bei so einem Imbiss. Das haben wir schon mal erzählt, oder? Ich weiß es gar nicht.
Nee.
Ich glaube nicht. Wir waren bei so einem Imbiss und Tobi wollte doppelt Currywurst-Pommes. Und
im Rahmen von was? Wart ihr sehr ausgehungert, oder?
Ja, wir hatten schon Hunger, wir waren auf einer Autofahrt unterwegs.
Okay.
Ja, und dann habe ich halt Currywurst Pommes geholt
Nee, du hast noch, also da ist immer viel Betrieb. Richard hat noch ein Süppchen, eine Soljanka oder was vorweg. Die gab's auch noch direkt, aber Currywurst Pommes hat halt noch ein bisschen gewartet.
Ja, und ich hatte einfach Currywurst Pommes bestellt und Tobi halt doppelt. Und vor uns in der Reihe war eine Familie, die hat nur Currywurst Pommes bestellt.
Die war hinter uns.
Und dann habe ich halt meine Soljanka gegessen und bin dann die Currywurst Pommes abholen gegangen und habe dann nicht richtig drauf geachtet. Und dann hatte der kleine gefräßige Junge von der Familie dem Tobi seine Doppelt-Currywurst-Pommes weggefressen, weshalb der Tobi nur Currywurst-Pommes bekommen hat. Und daraufhin war der Tobi halt wirklich so ernsthaft wütend. Also der Tobi war wirklich so, das war richtig geil. Und
kann ich mir eins zu eins vorstellen. Und du verplant einfach das Falsche abgeholt oder komplett, nicht drauf geachtet.
Komplett. Und der Tobi wollte dann auch so, und ich dann so, ja Tobi, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt zu der Familie hingehen und dem mit einer Gänsefeder einem Gaumen kitzeln, dass er dann die Currywurst wieder ausspuckt oder was?
Ja, bitte.
Ich muss so die ganze Zeit an diesen Jungen denken, der immer auf der Rückbank sitzt und so Instagram-Videos macht, während er da so Würstchen oder so auf der Autobahn isst.
Ja, ja. Der fährt auch gern Rad, der Sir, ne? Also der ist ja bei der
Mit dem mal eine RTF machen.
So, ich will jetzt noch mal ganz kurz über, ich will noch mal kurz über Paul Sexas sprechen.
Der fährt unterm Radar gerade so ein bisschen, ne?
Ich finde das, ich habe einen sehr interessanten Take von Peter Leo im Besenwagen gehört.
A.K.A. Peter Leo.
Peter Leo, die haben sich so ein bisschen darüber unterhalten, wie sinnvoll sie das halten, hier den Lamine Yamal des Radsports da jetzt bei der Tour in dem Alter starten zu lassen und ob man damit quasi das Potenzial nicht zu früh deckelt. So.
Übrigens muss ich ganz kurz nochmal einhaken, sorry, dass ich oft unterbreche heute.
Alles gut.
Ich habe gestern ein Interview mit dem eben, wie heißt das, SWR1 Stadion oder so?
Mhm.
Heißt das Stadion, oder?
SWR1 Stadion, ja.
Ja, okay, genau. Also mit dem Format habe ich gestern ein Interview gemacht zur Tour. Und da habe ich den Gag dann auch gebracht, ne? Also die haben mich dann auch da irgendwas gefragt, da habe ich dann auch gesagt, ja, der ist ja so der Lamine Yamal des Radsports.
Oh ja, ja.
Und dann habe ich dann auch gedacht, so, da gibt's ja wahrscheinlich auch eine Überschneidung von Leuten, die die uns hören und die dann vielleicht das hören. Und wie ist das dann so, wenn man dann so Witze doppelt verwurstet?
Ja, musst du ja halt überlegen, was dir mehr wert ist, unsere Hörer, unsere lieben Hörer oder die Schweine, die da beim SWR zuhören. Ne, wen du da jetzt mehr ja, entertainen
oder du musst halt einen Gag, einen Witzeschreiber anstellen, Max, dass du da besser aufgestellt bist.
Nee, man muss da echt aufpassen, ne? Jetzt dann auch demnächst, dann mache ich dann noch einmal den ARD-Livestream-Kommentar. Man darf sich da nicht verzetteln, weil sonst merkt man hier, dass das Lügenkonstrukt aus Witzen auseinanderfällt und man gar nicht so viel in petto hat.
Ja, dass man sich eigentlich die ganze Woche lang so 17 Witze aufschreibt, dann haut man die so angeblich spontan raus. Nein.
Wissen die meisten ja auch nicht, ne? Dass wir hier immer so 14 Stunden aufnehmen und davon dann einfach die beste 1 bis 1,5 zusammenschneiden.
Max, das darfst du nicht sagen, nachher glaubt das noch jemand.
Also von Samstag bis Montagnachmittag, der Podcast, der läuft eigentlich dauerhaft.
Ja, der läuft durch. Wir schneiden die besten Szenen dann raus. Nee, zurück zum Thema. Sexas. Also ich glaube, aktuell ist er im GC 6. Ich gucke es nochmal ganz kurz nach, wie er jetzt in den Ruhetag reingegangen ist. Ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass er, glaube ich,
6. Ich glaube 5, oder?
Nee, er ist 6. hinter Ayuso. Ah. Hinter Ayuso. Und vor Lippo. Hat im Moment 3 Minuten 55 Rückstand, also ist ziemlich ebenbürtig mit Lipowitz. Und ich fand ja, während Lipowitz noch relativ lange, da war ich auch richtig on fire, mit Vingegaard sogar mitfahren konnte, ist ja Sexas entgegen der Tatsache, wie er sich jetzt im Frühjahr präsentiert hat, relativ früh aufgegangen und halt weiter hinten gewesen. Und er fährt ja auch immer noch mit einem Verband am Arm. Und das heißt ja, dass er immer noch einen Wundheilungsprozess hat, der auch dazu geführt hat, dass er später als die anderen, glaube ich, ins Höhentrainingslager konnte und seine Tourvorbereitung war auf jeden Fall alles andere als optimal. Und ich persönlich habe mich dann schon gefragt, ob das so clever ist, so einen jungen Fahrer nicht optimal vorbereitet in diese Rundfahrt zu schicken, weil, ich meine, klar ist es so die französische Hoffnung und er wird mit Sicherheit auch Bock darauf haben, aber ich sag, Das wird nicht gut für den bei der Tour. Weil die Vorbereitung war nicht optimal. Das ist generell einfach ein krasses Radrennen. Der mediale Druck für den Jungen ist halt richtig hoch. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist.
Also du wärst gerne im Umfeld da, der mal zurückhält und sagt, nee, Paul, nächstes Jahr kannst du Tour fahren. Also hätte ich auch nicht, also das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich die klügere Entscheidung gewesen oder auf lange Sicht, aber wie das so ist, ne, im Sport wird nicht nur Sport gemacht, sondern auch Geld verdient und es geht um mediale Aufmerksamkeit und für ein französisches Team mit französischen Sponsoren ist es halt viel, viel besser, wenn das aufstrebende Talent jetzt die Tour fährt, dann wird Decathlon ganz oft gesagt und CMA wird auch ganz oft gesagt und Paul Sexas wird ganz oft gesagt und die Teamkollegen werden ganz oft gesagt und
ja,
aber Macron, also glaub, Macron macht ein Foto mit Paul Sexas, das wird auch noch gemacht, das ist auch noch, das, ja.
Habt ihr gesehen, wie lange der Macron Hände schüttelt? Also wirklich, der hält die Hände von den Fahrern so 20 Sekunden fest, ne? Das ist so weird.
Kennt ihr diesen Trick, wenn man mit so jemandem, nicht diesen Trick, sondern dieses Unangenehme, wenn man so den Mittelfinger beim Händedruck ausklappt und dann so in der Innenfläche kitzelt den anderen?
Das ich glaube, das bei macht Macron
der
macht.
Nee, das macht der Macron bei denen.
Oh Gott. Und der arme Sexas muss die ganze Zeit die Flosse hinhalten.
Ja, ja.
Ja, also ich stimme euch da im Prinzip beiden zu, dass man da, also ich meine, da wurde ja auch schon viel drüber geredet, so um das nochmal einmal ganz kurz zusammenzufassen, die offensichtlichen Sachen sind ja, dass es körperlich zu früh kommen kann, dass es einen mental kaputt macht, weil man nicht gut performt, weil das ganze Land Druck auf einen ausübt, diese ganzen Sachen, aber ich glaube, was in den Diskussionen nicht so richtig stattfindet und das hat der Tobi gerade angerissen, aber das würde ich gerne nochmal ein bisschen vertiefen. Der hat ja jetzt noch dieses Jahr Vertrag bei Decathlon und nächstes Jahr nicht mehr, oder?
Ja, der läuft aus. Deswegen gibt es ja da auch diese Übernahme angekündigt.
Ja, genau. Und da würde ich jetzt sagen, jetzt mal rein aus Sicht des Decathlon-Teammanagements. Jetzt, dieses Jahr, haben sie den Spatz in der Hand und nächstes Jahr haben sie die Taube auf dem Dach. Und man weiß jetzt nicht genau, ob der nächstes Jahr überhaupt noch im Team ist. Und falls er jetzt nächstes Jahr für 13 Millionen bei Pinarello Q36.5 fahren sollte, dann wird mit Sicherheit das Management sagen, so ist uns scheißegal, ob wir den verheizen oder nicht. Der fährt erstmal schön für uns die Tour.
Der wird erstmal
runtergewirtschaftet. Weil sicher ist sicher, dieses Jahr können wir drüber verfügen und das nehmen wir mal mit. Vielleicht fährt er ja aufs Podium.
Ey, ganz ehrlich, ne, das ist halt ein super Punkt von dir, Max, aber das kann ich gar nicht glauben, dass so Entscheidungen getroffen werden. Was ja aber 100%. Natürlich so... 100%. Ja. Das habe ich immer gar nicht auf dem Schirm.
Ja, gefühlt ist das ja eine Menschenrechtsverletzung, oder? Das wird, also wird ja eigentlich wirklich mit körperlichem Kapital wird einfach... wirtschaftlich gearbeitet.
Ja, aber nichts anderes ist ja Leistungssport eigentlich. Das ist halt so crazy, dass sich das anhört, aber halt, Max, das ist eigentlich ein super guter Punkt, weil genauso wird es wahrscheinlich laufen.
Das fand ich auch witzig. Ich habe im Live-Kommentar bei Discovery oder Eurosport oder wie auch immer, habe ich Robert Bengsch ein, zweimal hören sagen Fahrermaterial und er hat sich dann selber korrigiert und hat gesagt, dass es da um Fahrer geht und nicht um Fahrermaterial. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde das nicht schlimm.
Ich finde es
auch nicht schlimm, wenn ein Kommentator über Team Lidl Trek redet und ich bin da am Start und er sagt, dass wir Fahrermaterial sind. Also habe ich persönlich kein Problem mit, weil so ist es ja auch irgendwo. Also
ja, da
es sollte
auch mal
nicht
ZDF,
unbedingt so sein.
Da gab es nochmal im ZDF bei der EM diese Debatte um den, wie heißt er nochmal hier, der Moderator?
Kramer.
Genau, der Kramer sagt doch auch mal Spielermaterial im Fußball und dann hat der Jochen Breyer den da irgendwie für kritisiert und dann war da noch irgendwas, ich finde den Begriff, also weil im Endeffekt ist es halt
und danach wurde sich erstmal mit hellen Sneakern und Chinos und weißen T-Shirts wurde sich dann erstmal im Schlamm gewälzt.
Richtig. Ein bisschen gecatcht.
Ich dachte, auf die Torwand wird da geschossen noch. Oder gibt es das nicht mehr?
Nee, das ist glaube ich, ja doch, irgendwie so. Ja, keine Ahnung, ich finde den Begriff eigentlich auch ganz gut gewählt, weil wenn man es drauf runterbricht, ist es halt so und wird auch immer so bleiben. Das ist halt im Sport. Klar gibt's da auch die ein oder andere menschliche Geschichte, aber wenn halt jemand nicht performt, dann wird er auch ganz schnell einfach ausgetauscht.
Ich hatte mal einen sportlichen Leiter, der dann gerne bei der Flandern-Rundfahrt auch mal gesagt hat, so, die ersten Truppen werden hinten abgehängt. Das ist aber kein Name.
Schwierig, wenn du hier in Flandern Field fährst. Also.
Ja, das ist wirklich schwierig dann. Hier zum Thema Sexhass, also dass es dem Jungen auch nicht gut geht. Das haben auch unsere Journalisten vor Ort herausgefunden. Und zwar haben wir eine Mail von Lisa, Jonathan und Aaron bekommen.
Ja, das ist witzig.
Ja, Aaron ist, würde ich sagen, so 3, 2 oder sowas. Ich bin nicht so gut mit so Kinderalter. Zwar waren die bei der 5. Etappe in Po im Ziel und haben beobachtet, wie Paul Sexas kam etwas nach der Etappe orientierungslos aus dem Interviewbereich durch den Park am Place du Verdun gefahren. Er war offensichtlich auf der Suche nach dem Teambus, den er nicht gefunden hat. Ihm hinterher sind ein Betreuer und natürlich einige Fans gerannt. Er ist dann schnell eine Straße heruntergefahren, hat sich aber offensichtlich verirrt, weil eine Minute später eine andere Straße wieder hochgeradelt kam. Hinter ihm natürlich durchweg französische Fans. Das war richtig lustig anzuschauen, weil er völlig orientierungslos wirkte, aber gleichzeitig sein Star-Sein zelebrieren musste. Nun die Frage an euch, sich der Peinlichkeit hingeben und umringt von Fans nach dem Weg fragen, immer weiter wegfahren auf die Gefahr, nie wieder zurückzufinden, Outfit ausziehen und anonym nach dem Bus suchen. Was hättet ihr gemacht an Paul Sexas Stelle?
Ist immer eine unangenehme Situation, weil du weißt, du bist jetzt nicht wirklich in einem Problem, weil irgendwann wirst du diesen blöden Bus schon finden. Aber es ist halt auch immer so slightly peinlich, dann da so rumzueiern. Ja, weil vor allem, wenn man, also gut, das kann ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen, aber ich kann mich versuchen reinzuversetzen, wenn man eben so ein Superstar ist.
Ja, vor allem, wenn dir dann halt so richtig die ganze Zeit irgendwelche Leute auf der Pelle sitzen.
Ja, also ja, dann hast du Hunger, hast du Durst, ist hier so warm.
Aber der Betreuer muss doch wohl wissen, wo der Bus steht, der ihm da hinterher gerannt ist.
Ja, aber also ich habe die E-Mail jetzt so gelesen, als ob Paul da ein bisschen flott vorgefahren ist und der Betreuer ihm noch Agusch nachgerufen hat und der nichts mehr gehört hat.
Thema Outfitwechsel, ne? Da habe ich mal eine richtig herrliche Geschichte erlebt. Ich hoffe, das ist mittlerweile verjährt, aber ich anonymisiere das jetzt einmal ein bisschen. Und zwar bin ich mit dem Fahrrad zur Uni gefahren und sag mal so, ich habe da eine hab da eine Straftat begangen. Und das Problem war, dass während ich die Straftat begangen habe, auf der gegenüberliegenden Seite...
Hast du zu Hause wieder vergessen, eine Hose anzuziehen oder was?
Nee. Also ich habe da eine Straftat begangen und auf der anderen Seite...
keine Straftat, eine Ordnungswidrigkeit, Richard. Straftat ist was Krasses.
Ach so, ja, okay, dann war es eine Ordnungswidrigkeit. Ja, es war auf jeden Fall eine Ordnungswidrigkeit. Jedenfalls stand auf der anderen Seite des Tatorts, sage ich jetzt mal, aber ein Polizeiauto, was ich in meinem... jugendlichen Leistungen gar nicht gesehen hatte. Naja, und die haben dann auch ratzfatz Blaulicht angemacht, auf der Straße 180 Grad Kehrtwende und sind mir hinterhergefahren.
Ui, und
ich,
dann?
Ja, ich war auf dem Weg in die Uni, hatte Badmintonunterricht, erstes Semester Sport und hab mir dann natürlich kurz blitzschnell im Kopf, hab ich durchgegangen, okay, wie machst du das jetzt? Dann habe ich nicht lange gefackelt, weil mein Bruder, der ja bei der Polizei ist, hat mir gesagt, flüchten ist keine Straftat, wird nicht zusätzlich geahndet. Und dann bin ich halt kompletten All-Out-Sprint gefahren. Da hätte ich den Melia aber auch mal ordentlich abgehängt.
Welches Rad?
So ein altes Stadtrad, ja. Und bin dann damit in so eine Unterführung reingefahren, wo die mich nicht sehen. Dann ist die Polizei mit Blaulicht schön den Berg hoch zur Uni weitergefahren. Und dann habe ich mein Fahrrad unten angeschlossen, habe mir schon mal mein Badminton-Outfit angezogen. Habe ich quasi Outfit gewechselt und bin dann zu Fuß am Haupteingang rein, weil ich Angst hatte, dass sie dann da stehen und mich abgreifen. Und turns out... 10 Minuten später habe ich da mal schöne Rückhand-Schmetterbälle gespielt und bin bis heute ungeahndet davongekommen. Also meine Empfehlung an Paul Sexas wäre, sich umzuziehen. Kommst du immer mit durch.
Sehr gut, ja. Ich gucke hier, wenn ich durch die Stadt spaziere, gucke ich auch immer gerne nach so Shortcuts, wo man das theoretisch machen könnte. Ist so ein Hobby von mir. Ist zwar noch nie passiert, aber ich denke mir immer, falls ich mal eine Verfolgungsjagd auf Fahrrad mit der Polizei haben sollte, hier ist ein Shortcut, da schlängelt man sich durch 2 Mülltonnen durch und ein Gartentor, zack, bist du weg.
Ja, das musst du machen, immer vorausschauend. Gut, kommen wir langsam zum Ende der Folge, oder?
Ja, ich möchte noch eine Sache loswerden, die mir so ein bisschen auf der Seele brennt nach 9-Etappen-Tour. Und zwar ist mir völlig bewusst, ist dünnes Eis, weil wir lehnen uns ja hier auch ganz schön aus dem Fenster, haben ja eben auch mal ein paar spicy Aussagen getätigt. Aber mich stört eine Sache in der Sportberichterstattung und das ist, dass man Sport immer von hinten erzählt. Und Richard, du hast das auch schon mal in der vorhergehenden Folge angemerkt, dass das immer sehr easy ist, die Storys dann umzudeuten. Vor allem, wenn es um die eigene Einschätzung geht. Und da ist mir echt aufgefallen, dass bei manchen Sachen hinterher dann immer gesagt wird, also es ist jetzt auch wirklich kein neues Phänomen, so die Etappe geht so und so aus und ja, habe ich ja immer gesagt. Und wenn ich mir dann denke, wenn man dann immer mal das zusammenzählen würde, was man vor der Etappe gesagt hat und das einfach mal im Kopf behält, in jeglicher Form der Berichterstattung, dann ist man vielleicht auch nicht immer so der Experte, als den man sich dann im Nachhinein darstellt.
Also ich finde, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich finde generell, dass die Tendenz von Experten dazu, der beste Experte sein zu wollen, kompletter Schwachsinn ist, weil ganz ehrlich, Alter, es gibt vielleicht Leute, die sind super in der Analyse. Ja, also sie können zum Beispiel total gut eine Sprintanfahrt analysieren im Fernsehen oder sowas, weil man da auch eine Expertise haben kann. Aber vorauszusagen, wer jetzt wo was welche Leistung bringt, da denke ich mir immer so, ja, Alter, ganz ehrlich, es ist genauso wie Sportwetten. Also am Ende kannst du es, klar, also wenn ich jetzt vor der Etappe sage, ja, ich denke, dass Pogacar da alle auseinandernimmt, für die Aussage brauche ich mich jetzt auch nicht abzufeiern. Und das ist ja genauso wie im Fußball. Also manche Aussagen altern halt schlecht, manche Aussagen altern halt gut. Und am Ende lebt das doch davon, dass man einfach ja, Mutmaßungen tätigt, sich mal aus dem Fenster lehnt, mal einen auf den Deckel bekommt. Und ich glaube, dass wir auch als Radsportfans gar nicht so die Interesse daran haben, immer so den Besten, wer ist jetzt der beste Experte, ist mir persönlich beim Gucken völlig, völlig egal. Ich will einfach jemanden haben, der das sachlich einordnet und dann hat sich die Sache.
Ja, sehe ich auch so. Und mir ist das persönlich auch egal, ob jemand recht hat mit irgendwas oder nicht. Es ist mir völlig egal.
Ja, auch immer so dieses Tippen von den Experten, wer gewinnt die Tour vor, weißt du, diese Short-Formate, die da gedreht werden. Dann sagen dann von den Experten 5 Pogacar. Und dann denke ich mir dann immer so, ja, also ist der Fehler liegt ja im Format und nicht bei den Experten. Das ist ja absolut, ja, also dafür brauchst du ja keinen Experten, um da auf Pogacar zu tippen, oder?
Apropos, kurzer Zwischenstand, Cycling Manager.
Ja, soll ich euch mal berichten, wie man das Spiel eigentlich spielt? Oder auf welchen Positionen bewegt ihr euch da
der
so?
Der Weinsheimer, die dumme Sau, liegt auf Platz 72.
Das ist schon krass.
Max, die dumme Sau, 287. Und Tobi, die dumme Sau, 2023.
Ich hab aber 2 Wechselfehler. Ich war zu sehr beschäftigt mit selber Fahrradfahren. Das hat mich einfach...
Ey, ohne Scheiß, ne, die Etappe...
Aus dem Konzept gebracht.
Der erste Sprintsieg von Merlier, also mein Team ist sprintlastig aufgestellt, sind mir über 300 Punkte durch die Lappen gegangen und ich muss ehrlich sagen, ich kann da nach wie vor nicht drüber lachen, ne?
Ja,
ich kann nicht drüber lachen.
Da sag ich halt auch einfach, das gehört halt zu einem guten Manager dazu, dass man halt auch in den schwierigen Situationen einfach dann die richtigen Fahrer setzt.
Du bist so jemand, du würdest dir einen Timer stellen, so Team wechseln, dann stellst du dir den Timer, du drückst den weg und so 5 Minuten vor dem neutralen Start fällt dir siedend heiß ein, oh shit, ich hab vergessen aus den und den Gründen, weil wir haben eben noch Podcast gemacht und so weiter, aber du kleine Ratte, du würdest das schön für dich behalten und du würdest niemals die WhatsApp-Gruppe schreiben, Jungs, habt ihr auch dran gedacht, wir haben ja bis jetzt noch Podcast gemacht, ihr müsst gleich das Team aufstellen.
Ja, natürlich nicht.
Boah, mir fällt gerade ein, ey. Ich muss gerade mal gucken, ob ich... Ah nee, heute ist Ruhetag.
Heute ist Ruhetag, Max.
Ja, Max, wir haben noch ein paar Statistiken von Kai, dem Mann hinter dem Cycling Manager, mitgebracht. Schlechtester Value bis jetzt. Also welcher Fahrer war am teuersten, hat am wenigsten Punkte gebracht, Max? Was denkst du?
Finde ich ja ganz... Ich hoffe nicht ich.
Nein.
Nein.
Ja, gut.
Muss man schon auch gestartet sein. Muss man ja die Tour auch schon gestartet.
Ach so, okay. Also,
dann ist einfach... Eigentlich ist es easy.
Value for money... Ja, Vingegaard wahrscheinlich, oder?
Nein. Nee, der war ja schon ein paar Mal... Der Zweiter. Ist ja
vorne, die haben ja Teamzeitfahren gewonnen. Nee, stimmt nicht. Boah.
Komm, wir sagen es dir. Arnaud Delis hat nur 5 Punkte und 11,8 Millionen Euro gekostet.
Boah, aber da muss ich auch wirklich sagen, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Kompletter Skandal für mich, wie die das 2-mal hintereinander Giro und Tour so managen.
Ja, was ist denn da eigentlich genau abgelaufen mit dem armen Arnaud Delis? Der ist ja wieder krank ins Rennen geschickt worden, oder was?
Also man muss ja auch wirklich sagen, man kennt ja jetzt nicht immer so 100% die Hintergründe. Beim Giro war ich selber dabei, da habe ich gesehen, dass es ihm nicht gut ging. Jetzt bei der Tour weiß ich es nicht, aber ich weiß auch nicht, in welchem Shape er jetzt zur Tour angetreten ist, weil er verlässt ja das Team und ich weiß auch, dass es da schon mal Knatsch mit der Teamleitung gegeben hat. Mhm. Und es könnte auch durchaus sein, dass man dann sagt, so, du fährst jetzt aber nochmal schön Tour de France, so analog zu dem, was ich eben bei Decathlon gesagt habe, weil nächstes Jahr bist du eh weg und jetzt dieses Jahr wollen wir schön nochmal das viele Gehalt, was wir dir zahlen, in Ergebnisse ungemünzt sehen. Mhm. Und dann hat der Arno sich möglicherweise vorher auch gedacht, so, die Vorbereitung, die gehe ich vielleicht mal so oder so an und nicht exakt so, wie das Team mir das sagt, ist eine komplette Mutmaßung ins Blaue rein und ich will dem auch nichts Übles nachsagen, aber grundsätzlich hat er bei der ersten Etappe am Start gestanden in einem Zustand, in dem man nicht Radrennen fahren sollte. Ja, und wenn er da wirklich einen Magen-Darm-Infekt gehabt hat, ich meine, man sieht ja auch bei Ultiprux, ne? Also ich muss echt sagen, also
der kann einem
das
nur
Team
leid tun.
sagt dann so, ja, das ist seine Entscheidung gewesen und er wollte weiterfahren, aber dann muss man halt auch echt mal sagen, dann holen wir ihn mal aus seinem eigenen Tunnel raus und sagen ihm mal, was besser für ihn ist und das ist halt jetzt einfach aussteigen.
Ja gut, aber da sind wir ja wieder bei dem Thema, was du eben gesagt hast mit Sexas. Also ich glaube, dass die meisten Teamleitungen, ich habe manchmal das Gefühl, dass der Radsport oder generell das im Leistungssport auch manchmal so komische, also ich glaube, wenn die Entscheidungen, die im Leistungssport getroffen werden, wenn die so in der freien Wirtschaft irgendwie getroffen werden würden, dann gäbe es mehr Konzerne wie VW. Also so, wisst ihr, was ich meine?
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wir können es nicht so beurteilen. Wahrscheinlich passiert das da alles exakt genauso.
Ich meine, es gibt ja, oder ich weiß nicht, ob es noch so vorkommt, aber es gab ja teilweise Tour-Etappen, kein französischer Fahrer in der Spitzengruppe und dann wurde das ganze Team als Strafe vors Feld geschickt und die mussten dann hinterher bücken.
Horror.
Einfach nur aus,
Horror.
Ihr seid nicht in der Gruppe, ihr habt quasi der Order nicht gefolgt, da kann es ja tausend Gründe für geben. Ihr müsst jetzt hinterherfahren, ob ihr die einholt oder nicht.
Ich habe ja Gerüchte gehört, dass es da in den französischen Teams, dass da noch so ab und an mal, naja, ich sag mal so, dass da die
Roi de Soleil herrscht.
Ja, dass diese patriarchalen Strukturen da in den französischen Teams auch, ja, ich sag mal so, wenn die das Geld für ein Motorhome hätten, dann hätten sie auch eins. Ich glaube, so kann man das auch zusammenfassen. Noch ganz kurz zum Cycling Manager. Ich will ein kurzes Shoutout geben an Simon Hackel mit dem Thorsten Tränen Fanclub. Der führt aktuell vor Bensen und Rabe 18. Der ist auf Rang 3. Und ich möchte auch noch die besten Preis-Leistungsfahrer bis jetzt, Sean Quinn mit 263 Punkten für 500.000 Euro, Hoop Arts mit 310 Punkten für 600.000 Euro und Baptiste Veströffer, der Ausreiserkönig, den gab es auch für 500.000 Kracher und er hat bis jetzt schon 230.000 Punkte eingefahren. Also es bleibt weiter spannend, Jungs, und wenn ihr Tipps fürs Management braucht, ne, für die nächste Etappe, ruft er mich einfach an. Das ist ja gar kein Problem. Helfe ich euch.
Ah, das ärgert mich wirklich. Kann ich nicht lachen.
Ja, jetzt geht's ja auch noch in die Berge. Jetzt wird sich das Ganze noch ein
jetzt
bisschen...
Jetzt wird dein popeliges Sprinter-Team, da werden noch 8 werden aus der Karenz gefahren.
Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe schon richtig viele Etappensiege. Ne? Ich habe 2 mit Merlier, 1 mit Coy und 1 mit Mathieu van der Poel. Das heißt, ich habe 4 Etappensiege bei neun Etappen. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Und El Toro auch noch, 5.
Ja, Richard,
fünf,
da hast du ja natürlich auch wirklich, da hast du ja mit den absoluten No-Names, hast du ja wirklich Spezialtipps, hast du da ja verpflichtet. Ne?
Naja,
also Coy, Merlier, Van der Poel, das hätte wirklich gar keiner kommen sehen, dass die wohl gut performen.
Ja, also wenn ich jetzt Fernsehexperte wäre, würde ich mich da hinsetzen und sagen, na seht ihr, hab ich euch doch gesagt. Hätte keiner ahnen können, dass die wohl eine Etappe gewinnen.
Richard, ist erst September. Nee, wie war das beim Kloppo?
Ja.
Richard Weinsheimer ersetzt die Teamleitung bei, keine Ahnung.
Bei irgendwem. Ja. Ich hatte eigentlich noch eine richtig geile Sport-Soforthilfe, aber wir nehmen jetzt schon 1,5 Stunden auf. Was meinst du, sollen wir die noch machen oder sollen wir...
Ja, die muss man in Ruhe besprechen.
Ja, komm, dann heben wir uns die Sport-Soforthilfe von Matthias, die heben wir uns für nächste Woche auf, weil die ist so gut, die will ich nicht zu kurz kommen lassen.
Ja, da kann ich auch noch eine gute andere Anekdote zu erzählen.
Ja, sehr gut.
Gehen wir drauf ein.
Dann leite ich mal ganz kurz die Service-Rubrik ein, einfach mit dem Hinweis, dass man sich immer noch zur RTW-Kriteriumsmeisterschaft anmelden kann. Link ist in den Shownotes. Gerade beim Jede-Frau-Rennen sind bis jetzt extrem wenig Starterinnen. Wir müssen da auf jeden Fall eine gewisse Anzahl erreichen, weil sonst muss das Rennen leider gestrichen werden und dann müssen die, ja, jede Frau einfach aufgrund von Wirtschaftlichkeit für den Verein muss man dann irgendwie gucken, ob man die mit dem Frauenrennen zusammenlegt. Das ist ja auch scheiße, also falls da noch die ein oder andere Lust hat, gerne anmelden. Bei den Männern sieht es ganz gut aus, da füllt sich das Starterfeld langsam. Genau, das wäre es eigentlich auch schon in Sachen Service.
Ich habe auch noch einen Punkt, und zwar gehe ich seit einer Woche, wissen viele nicht, aber nur noch in Sack und Asche hier ein und aus, denn ich habe gelogen.
Du hast gelogen?
Aber unbeabsichtigt, ja.
Okay.
Und zwar das mit dem Strava-Discount 30%, das habe ich missverstanden. Es sind leider nach wie vor mit dem Code MAX20 nur 20%. Das tut mir wirklich leid, weil mich haben da einige Zuschriften erreicht, ob das bei Strava noch nicht freigeschaltet ist oder sonst irgendwas. Ich habe das tatsächlich falsch gelesen. Es sind leider nur 20%, die man sich da
ja, Max,
auf ein neues
da
Abo sichern
kannst
kann.
Du immer, die Differenz kannst du ja immer aus eigener Tasche bezahlen.
Ja,
kannst
Max,
du auch, die 10% drauflegen.
Auch mal was machen. Max, kannst du dann das PR-Training mit Remco zusammen für nächstes Jahr? Kannst du ja,
ja mit dem italienischen Pressesprecher.
Mach dir dreimal schön so einen Duolingo-Kurs da. Herrlich. Das wird super. Ja, geil. Hat mir herrlich viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche. Richard und ich gehen am Wochenende Gravel Stage Racen.
Oha, oh ja. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Nicht nur du,
Max. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.